FCK beendet die Saison mit einem 1-0 Auswärtssieg bei Magdeburg. Gemeinsam mit unserem Gast blicken wir heute auf die letzte Spielzeit zurück. Über die Höhen und die Tiefen, über besondere Momente und natürlich den üblichen Wahnsinn rund um den Betze. Und damit ein herzliches Willkommen an euch und einen wunderschönen guten Abend an Marc. Und man höre dich nicht.
Ach du Scheiße, einen wunderschönen guten Abend. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Sebastian und hallo Gast. Haben wir jetzt den Gast schon vorgestellt? Nee,
haben wir nicht.
Das wollte ich vor lauter Quatsch machen. Ist das scheiße. Was nicht scheiße ist, ist unser heutiger Gast. Ey, Überleitungen wie Delling einst in seiner tollen Phase. Ist doch super. Bei uns ist heute Günther, nette Netzer, aber fast. Ikone, wäre er gern, Legende-Status hat er schon fast erreicht. Sebastian Zobel, hallo.
Das ist eine hohe Begrüßung. Servus und hallo.
Ich will ja nur wieder ein Buch, weißt du, weil das, also deine zwei Bücher habe ich ja schon durchgelesen. Jetzt, wenn ich noch mal lesen will, muss ich, ja, das wäre schon gut jetzt. Ja,
ja, aber bevor wir da in die Tiefe gehen, stell dich doch vielleicht erstmal vor für Leute, die dich noch nicht kennen sollten.
Ah, es gibt bestimmt ein paar, die mich noch nicht kennen, also so bekannt bin ich jetzt auch noch nicht. Sebastian Zobel, mein Name, ich bin seit mittlerweile 13 Jahren Redakteur, Reporter beim SWR im Studio in Kaiserslautern und seit knapp 6 Jahren mache ich den Nur der FCK-Podcast zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Stefan Kerstold.
Genau, ja, das Besondere ist ja, sollte man gleich nochmal dazu sagen, dass er meistens oder zumindest sehr, sehr oft ja Gäste vom FCK hat, ob Spieler oder Funktionären. Und ja, kommt, glaube ich, alle 2 Wochen oder jede Woche, ich weiß gar nicht genau.
Jede zweite Woche. Genau. Jeden zweiten Donnerstag ist normalerweise Veröffentlichungstermin. Manchmal verschiebt sich es ein bisschen, weil wir natürlich schon gucken, dass wir nach Möglichkeit wirklich, wann immer es geht, halt der interessante Gast für die Hörerinnen und Hörer haben. Und wenn dann der Gast halt mal nur an einem bestimmten Tag Zeit hat, dann verschieben wir auch mal die Veröffentlichung. Hatten wir jetzt gerade zum Beispiel, als der Ministerpräsident, beziehungsweise zum damaligen Zeitpunkt war es noch, seit gestern ist es nicht mehr, der Alexander Schweizer, mit dem haben wir auch einen Podcast gemacht und der konnte halt nur montags. Also haben wir das Ding montags aufgezeichnet und dienstags veröffentlicht.
Genau, und ja, machst du nicht nur Podcasts, sondern eben wurde es auch schon ein bisschen angeteasert. Du hast ja auch 2 Bücher geschrieben, also 2 FCK-Bücher jedenfalls. Hast die Möglichkeit, jetzt auch nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Ich halte es für die, die zuschauen.
Ach, guck mal. Das ist ja Traummarketing von dir. Vielen Dank.
Schon mal.
Also das erste.
paypal.me/Marklitz, ne?
Okay. das erste ist tatsächlich schon echt einige Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann die Erstauflage von dem 111 Gründe war. Ich glaube, 2013 oder so. 2014. Also es waren einmal die 111 Gründe, den 1. FC Kaiserslautern zu lieben. Das war damals ein sehr schönes Projekt, was mich auch in diese Buchbranche reingebracht hat. Das war damals, ist es entstanden aus der Nummer, dass ich damals, wer es der ein oder andere kennt es vielleicht noch, fckblog.de, gibt es auch immer noch, ist aber im Prinzip nicht mehr wirklich aktiv. Aber damals zu der Zeit waren wir halt sehr, sehr aktiv und waren so, kann man echt sagen, das war vor Treffpunkt Betze und so weiter, würde ich jetzt mal behaupten, waren mir nach der Betze brennt so der zweitgrößte Fanblog, den es halt so gab. Und darüber ist es dann entstanden, dass wir da den zusammen mit einem Kollegen von mir, das Buch entstanden ist. Und das zweite ist im Prinzip ja auch eine Reihe. Und also ja, ist einfach eine nette Geschichte, wenn du halt auch mal so Kuriositäten, in dem zweiten Buch sind ja auch so ein paar Kuriositäten auch mal gesammelt und es ist echt wieder immer wieder erstaunlich, wenn du dich intensiv mit dem FCK beschäftigst. Du denkst ja immer, ich glaube, wir alle denken, wir wissen schon ziemlich viel und ich glaube, wir alle, die wir uns mit dem FCK beschäftigen, wir wissen auch echt schon recht viel, aber trotzdem, wenn du da nochmal ein bisschen tiefer einsteigst, hast du immer mal wieder so Punkte, wo du denkst, ach krass, wusste ich ja gar nicht. Und das war in dem Fall, war schön, hat Spaß gemacht, ist aber immer ein Haufe Arbeit und es braucht keiner denke, dass man damit am Ende des Tages, wenn man das in Arbeitsstunden umrechnet, auch nur wirklich irgendwas verdient. Also ganz, ganz kann ich ganz ehrlich sagen,
reich ist wird eher man nicht davon.
Wirklich gar nicht, ja.
Naja, gut, aber einmal im Monat kannst du den Jet schon noch tanken, oder? Ja.
Okay. Wenn du mit einmal im Monat fahre ich an die Jet zum Tanke meinst, dann ja.
Wow.
Dann
geht's. Wow. Das okay. Ja, siehst du, bei uns kannst du die Witze machen, ja?
Ja.
Ich brauche aber so eine andere Tankstelle. Aral. Aber ich habe gehört, der Move ist überhaupt nicht gültig beim öffentlich-rechtlichen. Wenn man dann irgendwie so Markennennungen macht und dann einfach noch ein paar andere Marken nennt, das wird nicht ziehen. Das habe ich mal schon sagen gelassen. Das muss ich wieder
aufpassen.
Ja, ganz schlimm, alles.
Ja.
Deswegen,
was so schlimm war.
Deswegen fliegt er gar nicht mit dem Chat, das war nur dummer Spaß von mir. Er hatte Boot, so.
Bei deine viele Gewässer in und um Kaiserslautern ist das auch
ja, so. Ja, wer kennt's nicht? Genau.
Ja, ja. Dann auf der wer mich sucht, ich bin auf der Lauter dann unterwegs.
Oh. Ja, aber was dann ganz so traurig war, das letzte Spiel, jetzt am Sonntag haben wir noch in Magdeburg gewonnen. Ist ja auch sehr selten, dass wir in Magdeburg gewinnen. Ich glaube, unser Lieblingsspieler in Magdeburg hat das Spiel selber nicht ganz so ganz toll gefunden, aber ja, sei es drum. Gehen wir auf unser Hauptthema zurück. Saisonrückblick auf die letzte Saison. Und könnt ihr euch noch an die Spieler erinnern, die da gekommen und gegangen sind zu der Saison? War ja doch schon einiger. Da bei der Vorbereitung nochmal auf die Folge habe ich gedacht, oh leck, das waren ja doch mehr, als ich gedacht habe. Also zum einen Paul Juli, Nathan Skitte, Shiso Kim, Emreli, Britain, Kunze, Chamfri, Asta, Shahin sind gekommen. Dann sind nochmal die Leihspieler zurückgekommen. Abiyama und Richmond Tetschi von Eintracht Braunschweig damals ausgeliehen. Und es gab natürlich auch ein paar Abgänge. Natürlich sehr schmerzlich. Ache, Heuer, der nach Münster ausgeliehen wurde. Karloc, der gegangen ist. Clement, Opoku, Touré, Zimmer, der ja leider seine Profikarriere beendet hat und dann bei der U21 gespielt hat. Und jetzt übrigens hoffentlich aufsteigen am Wochenende. Ist ja ganz knapp. Da sind wir, glaube ich, auch alle gespannt, was da passiert. Können wir bestimmt auch mal später zurück. Dann noch ein Abgang Henrik Zuck, der ja auch bei der U21 angeheuert hat. Aber hat man da noch mal irgendwas gehört von Zuck?
Der ist immer noch dabei, seine Verletzung zu verarbeiten. Also das scheint echt eine harte Nummer gewesen zu sein. Ich meine, Zucki hat ja auch schon mehrere Kreuzbandrisse hinter sich und ist jetzt auch für einen Fußballer nimmer der Jüngste. Von daher, toi, 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 ich hoffe, dass man ihn irgendwann nochmal auf dem Platz sieht. Aber in der Saison hat er jetzt leider noch keine Rolle spielen können.
Stimmen natürlich auch die Daumen, so ist es ja nett. Aber Kreuzbandriss, allein schon einer ist für Fußballer schon ein Problem, ja. Und wenn du dann mehrfacher hast, hatte mal im Übrigen auch mal Spieler, nur mal um das kurz zu erwähnen, Pierre De Witt. War, glaube ich, auch so Kandidat. Der hatte damals auch, ich glaube, drei Kreuzbandrisse.
Auch brutal guter Kicker, ne? So viel Pech gehabt mit Verletzungen.
Absolut.
Alex Baumjohann, auch so ein Kandidat.
Stimmt.
Gerade letztens nochmal, weil der irgendwie, was ist der Sportdirektor bei, ich glaube, Sydney FC oder wie der Verein heißt.
Ach, krass.
Und der war irgendwie die Tage bei Transfermarkt im Interview. Ich weiß nicht mehr zu was. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ach, guck mal, weil der hat nämlich am Schluss in Australien gespielt gehabt. Der hat, glaube ich, auch eine australische Frau und ist dann da anscheinend geblieben. Und habe ich dann auch, als ich gesehen habe, ich habe mir das Interview nicht durchgelesen, aber ich habe nur gesehen, ach, Baumjohann, und habe mich daran erinnert, wie Stefan Kunz ihm damals nach dem Rückspiel in der Relegation gegen Hoffenheim ohne auf dem Betze auf dem Rasen so quasi in den Arm nimmt. Und ich glaube, da hat er versucht, in dem Moment ihn zu überreden, dass er vielleicht doch beim FCK bleibt, aber es hat dann leider nicht geklappt. Das war auch
der Junge. Kam, glaube ich, damals auch Schalke, ne?
Mhm.
Ja.
Ich weiß gar nicht,
wo das ist. Das ist lang her.
Ich überlege.
Ja, das ist ewig her. Da ist einiges passiert. Und weil du gerade meintest, so dass viele Spieler gegangen sind, die wir unbedingt halten wollten, war ja gerade so derzeit gang und gäbe, dass du nach der Saison immer einen großen Umbruch hattest. Von daher wird es auch dieses Jahr spannend, was da passiert. Was ab und Zugänge angeht. Aber nochmal ganz kurz noch zu den Abgängen. Ronstadt haben wir ausgeliehen an Viktoria Köln. Yannick Mause haben wir abgegeben.
Was soll denn das hämische Lachen?
Das ist hämisches Lachen. Nee. So rot-weiß Essen, der da aber auch irgendwie keine Rolle mehr am Kader spielt und ja die letzten Spiele verletzt war.
Ja, da hatte Uwe Koschinat auch nicht so begeistert davon gesprochen.
Ja.
Ich glaube, er hatte in einem Interview mal die Trainingsleistung oder die Trainingsbereitschaft bemängelt. Irgendwie sowas war. Zumindest habe ich das noch im Kopf.
Yannick Mause wird in der neuen Saison ganz, ganz schwer haben, einen Profiverein zu finden, bei dem er spielen kann.
Ja, noch ist er ja bei uns.
Ja, aber beim FCK hat er definitiv keine Zukunft.
Ja, nee, das nicht. Also man müsste ja dann Vertrag auflösen. Das könnte man natürlich machen. Da bin ich gespannt, ob da was passiert. Aber ja, glaube auch nicht. Also gerade nach den Bemerkungen von Koschinat, ist halt klar. Naja, dann hatten wir noch die Abgänge. Und da musste ich auch schon ein bisschen stocken, als ich den Namen nochmal gelesen habe bei den Abgängen. Maximilian Bauer, der jetzt bei Bielefeld untergekommen ist. Tim Breithaupt, Ranos.
Wieso frühstückst du jetzt den Bauer so ab? Hättet ihr gedacht, dass Bauer einfach so bei Bielefeld bleibt oder dort überhaupt hingeht?
Ja, Stammspieler. Ich
hab den eher so mehr bei Augsburg oder wo wieder gesehen.
Ja, da hat er sich dann durchgesetzt, wurde dann im Winter nochmal ausgeliehen und ist dann Stammspieler geworden tatsächlich in Bielefeld.
Dem also, dass der in Augsburg keine Rolle spielt, das war mir klar, nachdem ich den beim FCK
gesehen bei uns, hatte. Ja super, aber welcher Spieler funktioniert auf Anhieb bei uns?
Ja gut, ich meine, er hat ja eigentlich auch stark begonnen, ne? Also war ja gefühlt Stammspieler bei uns dann zum Beginn der Rückrunde und dann die letzten Spiele hat er keine Rolle mehr gespielt. Warum auch immer. Der war schon der Anfang, glaube ich, ne? War ja nicht nur ein Thema bei Lieberknecht, oder? Versuche mich gerade dunkel zu erinnern.
Abiyama?
Nee, Breithaupt.
Ach so, ja, Breithaupt, ja gut, der hat ja schon, ja, der hat schon unter Lieberknecht auch gespielt, aber hat jetzt natürlich auch für ihn der Worst Case bei der Fortuna erstens wenig gespielt, zweitens jetzt abgestiegen, also auch keine gute Saison für den Jungen.
Ja. Ja, hattet ihr damals, was war euer schwerster Abgang für euch letzte Saison?
Ja gut, Reggie muss man natürlich nennen, ne? Wobei das ja relativ schnell absehbar war, dass der halt geht.
Mhm.
Wobei ich auch da sagen muss, hat man ja dann auch gesehen, also mich freut es für den Jungen, dass der in Köln zumindest mehrfach gezeigt hat, dass er ein richtig, richtig guter Kicker ist. Aber auch da natürlich die Problematik hat, dass er halt doch recht verletzungsanfällig ist. Das war er ja da vor der FCK-Zeit schon, das war er beim FCK dann. Ich würde ihm auch einfach mal wünschen, dass er mal wirklich eine komplette Saison ohne Blessuren, ohne weiteres spielen kann. Was er imstande ist, hat man ja gesehen, ne? Also ich meine, der Fallrückzieher ist ja sowas von Tor des Jahres in der Bundesliga, brauchen wir nicht
diskutieren. Ja, da hat auch jeder drüber gesprochen, klar.
Also das ist völlig klar. Ja, der hat am meisten wehgetan, finde ich. Wobei das dann gar nicht so lange so wehgetan hat, weil dann ja ein gewisser Ivan Pretalen in der Hinrunde bombastisch abgeliefert hat, bis zu seiner Verletzung.
Man muss aber bei Ragnar Ache noch erwähnen, ohne seine Tore wäre man wahrscheinlich auch irgendwie schlechter dran gewesen, ja. Er war zwar lang verletzt und oft verletzt, aber die Zeit, wo er gespielt hat, hat er richtig gescored. Naja, und Ivan Pretalen, top. Ich meine, es war ja immer so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich konnte irgendwann das Wort Ache-Ersatz nimmer hören. Ich finde, ich fand das damals schon irgendwie ein bisschen Ersatz.
Was erwartest du, wenn Ache geht? Er ist irgendwie 3 Tage, 4 Tage gefühlt nach Saisonende.
So was nennt man Stürmer.
Ist er ja, war er weg und da gab es ja dann ein paar Tage später schon die neuen Mittelstürmer. Ist ja, glaube ich, logisch, dass es dann zumindest in den Medien und Co. da direkt als Nachfolger getitelt wird, ist, glaube ich, schon klar.
Ja, vor allem, wenn du halt, ich meine, so ehrlich musst du ja sein, der FCK ist letzte Saison schon und diese Saison auch wieder ein Club, der extrem von Einzelspielern und deren Performance abhängig war und ist. Das war vergangene Saison Ragnar Ache. Wenn der fit war und getroffen hat, lief's, und das war diese Saison Ivan Pretalen. Von daher, da das halt alles so ein bisschen um Ragnar Ache drumherum war in der vergangenen Saison, verstehe ich dann schon, dass man sagt, okay, das ist der Ache-Ersatz, aber es wird natürlich auch dem neuen Spieler dann nicht gerecht, ne? Genauso wie ja, es dann halt irgendwann jetzt in der neuen Saison wird es auch vielleicht einen Lukas Sirch-Ersatz oder was auch immer geben. Das ist das mit dem Ersatz, ja.
Kann man jetzt was genauso meinst, echt, meinst du, das setzt sich so, ja, ich weiß nicht, ob Lukas Sirch jetzt
ja,
so.
Ja, wobei natürlich auch das Spiel auf Ache ausgelegt war, muss man ja auch sagen, ne? Das heißt, es war ja klar, dass man da irgendwie sportlich auch eine Nachfolge braucht und das hat ja Bretagne dann auch größtenteils ausgefüllt.
Absolut.
Da paar Startschwierigkeiten gehabt, aber kommen wir gleich noch dazu. Aber ansonsten hat er das ja auch zu 100% erfüllt und hat ja auch dann, kann man ja schon ein bisschen vorgreifen, nach der Verletzung gegen Elversberg hat man das ja auch gesehen, ne? Dass es in allen Belangen, in dem Sinne ein Ache-Nachfolger war, dass halt unser Spiel auch abhängig ist von ihm. So muss man das ja leider auch mal sehen. Ja. Dann hat man noch den Abgang Jogota, der ja dann bei Hannover untergekommen ist. Hat man groß gedacht, wo er dann hingeht, um dann im Endeffekt aus FCK-Sicht bei Hannover zu landen.
Das habe ich nicht verstanden, aus seiner Sicht. Also offenbar wird in Hannover nochmal ein Schüppchen mehr bezahlt. Aber ja, fand ich echt...
Ja, mit Tomiak jetzt in der Bundesliga geblieben, immerhin.
Herzliche Grüße und Gratulation zum Klasseerhalt.
Ja. Ja, und Ranos ist auch gegangen als Leihspieler, der ja bei uns nie wirklich was zeigen konnte, durfte, wie auch immer. Aber hat er bei Braunschweig, ich habe das bei ihm gar nicht verfolgt, Braunschweig hat auch keine
Rolle. 16 Spiele gemacht, kein Tor geschossen. Ranos ist, ja, hat in Braunschweig auch nicht funktioniert.
Ja, anders wie Abiyama, der ja bei Rot-Weiß Essen komplett abgeliefert hat, jetzt die Rückrunde. Bin gespannt, was jetzt wieder noch Relegation, aber wenn er aufsteigt, ist ja ausgeliehen, ob er dann in Essen bleibt und dann in der zweiten Liga nochmal durchstarten kann, wird auf jeden Fall spannend.
Was ich ganz interessant finde, wenn ich hier gerade so ein bisschen in den Chat gucke, der Marco hat geschrieben, Itten wäre gut, wenn er kommen würde. Genau den Gedanken hatte ich die Tage auch schon. Aber muss man mal gucken, was sich da jetzt so ergibt. Aber ich denke schon, dass da nochmal nachgeladen wird im Sturm. Zumal Ivan Protein sicherlich nicht zum Saisonbeginn fit sein wird.
Ja, also gegen im letzten Heimspiel gegen Bielefeld ist er noch mit den Krücken rumgerannt auf dem Platz. Und da war für mich klar, okay, so schnell kommt er dann auch nicht zurück. Ich habe irgendwie so ganz leicht Hoffnung gehabt, dass er dann vielleicht so August, September wieder anfängt mit dem Training. Aber ich glaube, das ist unrealistisch.
Achillessehnenriss ist eine asoziale Verletzung.
Ja.
Das dauert.
Aber warst du damals im Stadion, Sebastian? Ja. Hat das für dich so einen Eindruck gemacht, wie wenn das so eine krasse
Verletzung gar nicht. In dem Moment, das war irgendwie so eine Szene, da war ja auch, da ist einfach irgendwie scheiße gelandet oder was, ne?
Ja, ja.
Das hat man in dem Moment gar nicht, auch wie er dann vom Platz gegangen ist, sah es eigentlich gar nicht so extrem schlimm aus.
Korrekt.
Aber das ist halt einfach was, boah, Achillessehne ist eklig.
Ja, und vor allen Dingen, bis er dann wieder fit ist, dauert ja auch. Ne? Das heißt, also bis er in seiner alten Form wieder ist. Ja, von daher muss im Sturm was passieren, definitiv. Und es war ja, wenn du das schon sagst, gerade war ja interessante Sache. Ich glaube, von Klos war das. Habe ich auch bei Betzebrand gelesen. Also ja, meine, ja, jetzt stehen ja auch die Absteiger, also sinngemäß, nicht wörtlich, aber sinngemäß, es stehen jetzt die Absteiger fest und da gibt es auf jeden Fall noch Spieler, die interessant sind.
Ja.
Vielleicht können wir dann die leise Hoffnung haben, dass sowas wirklich kommt.
Ja, schauen wir mal. Also ich traue Marcel Klos die ein oder andere Überraschung auf jeden Fall zu.
Ja, ihr habt ja auch am Freitag den Live-Podcast gehabt, da war ja auch er zu Gast. Gab es da interessante Neuigkeiten?
Ja, besonders viel hat er sich natürlich noch nicht entlocken lassen, was Neuzugänge angeht. Was er halt gesagt hat, ist, dass er relativ schnell das Gröbste quasi erledigt haben will. Das heißt, ich gehe jetzt tatsächlich auch wirklich davon aus, dass in den nächsten Tagen schon das losgeht auf dem Betze mit Transfers. Also die haben, du merkst, die haben Bock, frühzeitig eine Mannschaft zusammen zu haben. Das, was er auch gesagt hat, was ja auch irgendwie klar ist, durch diese ganze WM-Geschichte zieht sich das halt jetzt alles diesen Sommer ein bisschen. Nicht, weil der FCK jetzt unbedingt ein Verein ist, der schon bei der WM gucken kann nach Nationalspielern, sondern eher vor der Hinsicht, dass das halt einen Rattenschwanz nach sich zieht. Ne? Das ist dann irgendein Spieler, der sich auf der WM-Bühne gut präsentiert, wird von einem größeren Verein verpflichtet. Dadurch rutscht dort dann wieder jemand aus dem Kader, vielleicht auch teilweise erst nach der WM und dann halt kurz vor knapp. Und dann hast du auch Erstligaspieler, die unzufrieden sind, die mehr Spielzeit haben wollen, die du dann vielleicht kurzfristig verpflichten kannst über eine Leihe oder was auch immer. Aber ja, ich bin da einfach auch mal gespannt, weil der FCK halt so langsam, das hat er auch gesagt bei uns, wieder in Sphären unterwegs ist, wo man auch mal in andere Bereiche des Regals ein bisschen höher greifen kann. Ich finde, das hast du auch schon gesehen beim Transfer von Mergen Berisha. Auch wenn jetzt natürlich der ein oder andere sagen wird, ja gut, Berisha, das ist jetzt aber auch kein Weltklasse-Spieler und der hat jetzt auch die Liga nicht kaputt geschossen. Nee, hat er nicht. Aber wenn man sich die Vita anschaut, wo der herkommt, was der schon gespielt hat, der hat immerhin auch 2 A-Nationalspiele gemacht. Das ist schon ein richtig guter Stürmer für die zweite Liga, wenn der dann irgendwann mal wieder komplett fit ist, wenn der eine komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Der hat ja auch überhaupt nicht mehr gespielt gehabt in Hoffenheim. Und dass du so jemanden überhaupt davon überzeugen kannst, nach Laudern zu kommen, da merkst du dann schon, okay, mittlerweile ist das Ganze echt auf einem anderen Level. Und ich denke, wir werden den ein oder anderen namhaften Transfer auch in diesem Sommer sehen.
Naja, ich denke halt schon, dass wir uns peu à peu immer so ein Stück weit wieder nach oben kämpfen. Also ich habe ja mal so einen Chart gemacht, Sebastian, du erinnerst dich, glaube ich, noch, habe ich mal ja mal eingeblendet, das ist ursprünglich für ihr Video mal gewesen, die Entwicklung von fast Abstieg in die Bedeutungslosigkeit und dann eben, ja, seit Thomas Heng halt da ist, ne? So haben wir uns verbessert, haben wir uns verschlechtert. Gut, manchmal, da erwische ich mich auch dabei, ne? Es geht halt nicht schnell genug, aber das geht uns ja, glaube ich, alle so. Und wenn man dann halt sieht, wie das die Saison auch wieder gelaufen ist, ne? Wir ahnen ja schon Böses, so immer so im Hinterkopf, das schwingt immer mit, weil halt die Vergangenheit so gelaufen ist. Ja, weil eben das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und wir alle bangen ja natürlich mit unserem Herzensverein und dementsprechend dünn sind dann manchmal so die Nervenstränge, ne? Ja. Nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo du halt sagst oder auch sagst, jetzt kann man im Regal auch mal wieder ein bisschen höher greifen, wird es einem, denke ich, halt auch wieder klar, ja, das ist halt alles kein Selbstläufer und es ist nichts selbstverständlich, ne?
Ja, aber gerade nochmal noch einen Satz zu Berisha. Du siehst halt schon, dass er halt technisch ein unheimlich guter Spieler ist. Wenn du da siehst, die Kopfbälle oder so, wie er da spielt, du siehst halt schon, dass der Typ was kann. Aber ihm fehlt halt einfach so, zumindest nach meinem Gefühl, wenn du ihn im Stadion so siehst, ihm fehlt so noch die Bindung zum Team.
Ja, und da habe ich halt die Hoffnung. Lass mal die ganze Vorbereitung mitmachen, lass den mal richtig ankommen, wieder komplett fit werden. Das war jetzt auch wichtig für den, dass der Spiele bekommen hat. Und dann schauen wir mal weiter, weil der hat, was er halt auch schon gezeigt hat, ist, der hat ja jetzt keine wunderschönen Tore gemacht, aber so diese typischen, ein Stürmer weiß, wo er stehen muss, Tore, finde ich.
Ne? Ja, aber das ist ja auch, guck dir die Tore von Müller an, die er da immer gemacht hat bei den Bayern, das war auch, der hat auch gefühlt zu 90% keine geilen Tore gemacht, aber er war halt genau da, wo er stehen muss. Und das macht es ja auch aus. Aber noch eine Frage an dich, weil du, glaube, es war auch bei dir im Podcast, ich bin mir gar nicht mal genau sicher, ob das Heng war oder Klos. Aber er hat so gemeint, dass es unheimlich schwer ist, gerade junge Spieler vom Betze zu überzeugen, weil halt, ich sag's jetzt, das böse Umfeld so ein bisschen nervös ist und dass du da schnell in Kritik kommst und dass es da halt schwer ist. Wie bewertest du die Aussage und was sind deine Beobachtungen dazu?
Das haben beide schon gesagt. Und die sagen das ja nicht ohne Grund. Also ich glaube schon, dass das bei einigen Spielern, auch bei jungen Spielern, eine Rolle spielt, wenn es darum geht, oder wenn es auch für die Berater darum geht, wo gehen die hin? Man muss jetzt natürlich vorsichtig sein, wie man das beschreibt, was man dazu sagt. Dieses viel zitierte, schwierige Umfeld beim FCK, da wurde ja schon rauf und runter diskutiert, Arten und Podcasts und wie auch immer. Und ich weiß auch, dass da machen sich auch andere Fans von anderen Vereinen drüber lustig und so, dass da immer drüber gesprochen wird. Aber es ist schon so, dass das halt ein Mix zwischen Himmel und Hölle ist. Passender Vergleich beim FCK. Wenn es gut läuft, sind die Leute krass schnell dabei. Die Euphorie, das hat man ja auch gemerkt, ne? Nach dem Aufstieg aus der dritten Liga, als der FCK zurück in der zweiten Liga war. Wir haben es alle gemerkt, was da wieder los war. Die Leute hatten Bock. Man sieht's jetzt, guckt euch die Zuschauerzahlen an. Es ist brutal für Zweitliga. Das Ding ist immer voll. Es wird nächstes Jahr auch immer voll sein. Es ist wirklich Wahnsinn, was da an Nachfrage ist und wie sehr diese Leute, die FCK-Fans, danach lechzen, dass endlich mal wieder ein Erfolg da ist. Und spätestens nach dem Pokalfinale war eh klar, okay, da haben alle gedacht, okay, der FCK ist back, ne? Aber Kaiserslautern ist back. Um es mal mit den Worten eines großen
Grüße nach Danzberg.
Genau, eines großen FCK-Fans zu sagen. Und das Gefährliche ist aber, das kann natürlich ja auch genauso krass in die andere Richtung ausschlagen. Das haben wir ja mehrfach schon erlebt. Und da muss ich sagen, kann ich dann schon auch irgendwo nachvollziehen, dass dann vielleicht ein Berater sagt oder auch ein Spieler sagt, oh, wenn ich mir das jetzt aussuchen kann, ja klar, Laudern an sich geil, aber ich gehe mal lieber nach Elversberg oder keine Ahnung wohin, da kann ich halt in Ruhe Fußball spielen. Ne? Jetzt kannst du auch sagen, ja, aber Profifußball, Druck und so, da müssen die alle mit klarkommen. Natürlich müssen die alle mit Druck klarkommen. Ist überhaupt keine Frage. Gehört zum Fußballbusiness dazu. Aber gerade auch für junge Spieler ist das, glaube ich, nicht ohne, wie sehr du in Laudern im Fokus stehst. Weil es gibt ja hier nichts anderes. Es gibt hier Lautre, gibt's de Betzes, zack, zack und auf die Fresse. So, mehr gibt's nicht, das wissen wir alle. Und von daher, ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, dass es auch besser wird. Ich glaube, dass es besser wird, ich glaube, dass es besser geworden ist und ich glaube auch, dass es ihnen gelingen wird, das ein oder andere Talent von extern auch wieder zu gewinnen, aber jetzt wird es ein langer Monolog, ich versuche jetzt aber die Kurve zu kriegen. Aber glücklicherweise ist der FCK ja jetzt mittlerweile auch wieder an einem Punkt angelangt, wo sie es immer mehr schaffen, aber halt auch ganz fokussiert und bewusst eigene Talente wieder an die Profis ranzuführen. Das haben wir jetzt dieses Jahr gesehen. Wir hatten insgesamt 7 Eigengewächse aus dem NLZ, die quasi bei den Profis dabei waren, debütiert haben. Und von daher ist das schon ein Pfund und auch geil, dass da endlich mal wieder was geht, weil man muss ehrlich sagen, im letzten fast schon Jahrzehnt, muss man es eigentlich sagen, ist beim NLZ nicht so viel gelaufen, was eigene Talente anging.
Ja, was ist denn eigentlich mit Sean Blum oder so? Ja. Da habe ich gerade heute noch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Habe ich nichts mehr gehört.
Ja. In Sachen, dass er mal bei den Profis dabei ist, meinst du? Du, ich glaube, dass der auch nicht so weit davon entfernt ist. Also ich glaube, da gibt's halt wirklich jetzt 2 Handvoll Spieler, die da dran schnuppern und halt auch merken, hey, diese Durchlässigkeit ist gegeben. Ist natürlich auch zu einem ganz großen Teil Thorsten Lieberknecht zu verdanken, weil Thorsten Lieberknecht ein Trainer ist, der den Jungen die Chance gibt. Ne, das war jetzt bei Markus Anfang zum Beispiel gar nicht der Fall.
Genau. Und das ist ja aber auch die Marschrichtung, die hat ja auch Thomas Hengen schon vorgegeben, dass das NLZ Thema sein soll, war bei Anfang ist auch Thema, ne? Auf der PK, auf der Vorstellungs-PK war das ein großes Thema, dann ist aber nichts passiert. Und dass du jetzt halt siehst, dass Haas dieses Jahr zum Stammspieler geworden ist und tatsächlich jetzt auch die letzten Spiele brutal gefehlt hat. Und wie du schon sagst, dass die Jugendspieler jetzt reinkommen, ist kein Zufall, sondern und auch, dass die Jugendspieler, die da verlängert haben, jetzt auf der FCK-Seite groß präsent waren, dass sie verlängert haben, ist ja ein ganz klares Signal, dass das so der Plan ist. Und ich bin stolz drauf, dass es jetzt auch wieder passiert, weil es ist auch wichtig, wenn dann, guck mal, Zimmer ist ja auch aus der eigenen Jugend gekommen. Und damals, die Zeit, war das ja auch immer ein großes Thema. Und muss auch so sein, glaube ich. Und gerade wenn du siehst, was Schramm da die letzten Spiele gespielt hat, könnte es für mich ein Kandidat sein, der wie dieses Jahr Haas vielleicht auch nächstes Jahr eine große Rolle in der ersten Mannschaft spielt.
Das fand ich brutal. Also, das fand ich richtig brutal. Wie hat er das denn, also wo kam das auf einmal her? Den hat er reingeschmissen?
Ja, der Pass, ich glaube, das war beim Tor von Bassett, das nicht gezählt hat gegen Bielefeld, aber den Ball, den er durchgesteckt hat auf Bassett, traumhaft. Aber auch so, das restliche Spiel von ihm, phänomenal.
Ja, er sticht halt auch dort sehr stark raus bei, und das, so ehrlich muss man auch sein, ich fand die Mannschaft so, wie sie des Öfteren diese Saison gespielt hat, halt einfach nicht gut. Ich frage mich halt nach wie vor, woran das liegt. So, auf dem Papier sind sie alle irgendwo gut, aber als Mannschaft scheint es ja nicht zu funktionieren. Und da habe ich mir natürlich auch schon andere Gedanken drüber gemacht, das ist ja nett, aber trotzdem bleibt so immer noch die Frage, ja. Und wenn dann ein Jugendspieler hochkommt, der sehr engagiert ist und Thorsten Lieberknecht, und das nehme ich mir immer noch übel, dass er dann nach so einem starken Auftritt von ihm auf der PK nach dem Spiel dann halt sagt so, ja, er hat mir schon besser gesehen, ist das eine, aber ja, ach Gott, welches Wort hat er noch benutzt? An dem habe ich mich tierisch aufgehangen, ohne Mist. Das hat mich richtig genervt.
Ich weiß das Wort auch nicht, aber so nach dem Motto war okay.
Ja, es war schon abwertend irgendwie, wo ich mal gedacht habe, Alter, du hast, also 60% deiner aktiven Mannschaft waren deutlich schlechter heute als dieser Junge. Und dass ein junger Spieler noch was dazulernen muss, das ist ja wohl klar. Naja, egal.
Ja, kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu, weil da habe ich auch noch ein paar Themen, wenn wir uns im Endeffekt nochmal die Mannschaft angucken. Aber vielleicht wollen wir mal noch in die Saison rein starten. Im ersten Spiel hat sie angefangen mit einer Niederlage in Hannover. Und das hat sich damals so meine Beobachtung aus den Testspielen fortgesetzt, dass halt offensiv gar nichts hing im Spiel. Das war jetzt so, die letzten Spiele finde ich auch wieder ein Thema, aber gerade zum Start der Saison, ich weiß gerade, wir hatten einen Torschuss oder zwei Torschüsse in Hannover und sind halt mit 1-0 da untergegangen. Mhm. Jetzt kann man natürlich im Nachgang sagen, ja, Hannover hat auch um den Aufstieg mitgespielt bis zum Schluss, aber wie habt ihr das denn erlebt, den ersten Spieltag?
Herr Zobel.
Ja, also das war jetzt weder besonders berauschend noch richtig kacke, ne? Also bin ich rausgegangen, habe gedacht, ja, okay, klar, Hannover, die spielen dick um den Aufstieg mit, da kannst du mal verlieren. Also ich bin da jetzt nach dem 1-0, bin ich da jetzt mit noch relativ wenigen Erkenntnissen rausgegangen, außer dass halt wieder brutal viele Gästefans mitgefahren sind nach Hannover.
Ja, das stimmt. Ich glaube, knapp 6.000 waren es damals in Hannover. Hast du da noch Erinnerungen dran?
Wen meinst du denn mit du?
Dich, Marc.
Ehrlich gesagt, relativ wenig. Natürlich ist es so, bei mir erster Spieltag, und da ist es eigentlich egal, ob daheim oder auswärts, das ist irgendwie klar, dass die Tickets schnell weg sind. Und ja, Hannover war für mich eigentlich ein Aufstiegsaspirant. Wobei ich gesagt habe, die schaffe es nicht. Und ich hatte recht. Aber egal. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Aber so sag mal es mal schnell, die Reisefreudigkeit der Lautra, die ist ja bekannt so.
Ja, die ganze
mehr Song, blieb, ja, genau. Aber mehr blieb jetzt von dem ersten Spieltag, ehrlich gesagt, bei mir halt an im Erhänge. Ja, es war dafür weder Fußballfeuerwerk, noch war es halt, mehr ergäbe uns von Anfang an. Das war halt das Spiel.
Ja, dafür ging es aber dann im ersten Heimspiel richtig rund gegen Schalke, war das erste Samstagabendspiel für uns. Beste Einschaltquoten bei RTL übrigens. nächste Saison. Und gegen Schalke 1-0 gewonnen, gegen den späteren Aufsteiger und ja, durch ein Tor von Ritter und natürlich war das Highlight vorm Spiel, gab es eine Verabschiedung für Joe Zimmer. Und das war, glaube ich, so das erste fanseitige Highlight in dieser Saison für mich, weil das war schon mega, dass da Zimmer extra nochmal verabschiedet wird, hat er sich auch verdient.
Definitiv.
Und führt jetzt auch die U21 hoffentlich zum Aufstieg, aber das macht er, glaube ich, schon. Was ich so mitbekomme, ich bekomme ja von der U21 leider immer noch bruchteilhaft was mit, aber ja, was er da liefert oder leistet, ist ja auch schon ziemlich geil.
Ja, also Shaw ist absoluter Leader bei der U21. Ich habe jetzt 4 oder 5 Spiele die Saison geguckt, U21, und das ist schon krass, was er da abreißt, was er da für ein Pensum auch geht, wie er sich da in den Dienst seines Vereins stellt, allein dieser Schritt, das zu machen, allein zu sagen, ich beende die Profikarriere, weil ich einfach kein anderes Trikot mehr tragen will, bleib bei meinem Heimatverein, gehe in die zweite Mannschaft und führe die quasi mit zum Aufstieg. Der hat ja auch jetzt gerade am vorletzten Spieltag in Koblenz brutal geiles und wichtiges Tor zum 2-1 Auswärtssieg geschossen. wo ich ihn hinterher auch gefragt habe, seit wann kannst du so Dinge in den Winkel zirkeln. Also das ist halt schon, also ne, da müssen wir nicht drüber reden. Ich weiß, es gab viele, die gesagt haben, okay, für zweite Liga ist es dann vielleicht, ja, reicht es nicht mehr. Ich hätte gesagt, ein Jahr hätte man ihm mindestens noch geben können. Das hätte man ihm, hätte sich auch verdient gehabt, nochmal ein Jahr bei den Profis dabei zu sein. Der FCK hat sich anders entschieden. Sean hat sich so entschieden, dass er den Weg mit der U21 geht. Und das wird jetzt ganz sicher am letzten Spieltag, sie brauchen noch einen Punkt, dann sind sie durch. Den werden sie sich holen und dann wird die zweite Mannschaft in die Regionalliga aufsteigen. Und dann wird das für den Gesamtverein wirklich brutal gut sein, weil eins ist klar, dass wenn die zweite Mannschaft in der Regionalliga spielt, dann hast du einfach auch einen viel, viel besseren Wettbewerb, eine qualitativ viel, viel bessere Liga. Der Sprung von Regionalliga zur Oberliga ist nochmal echt krass. Und dann ist das auch, was die Talente angeht, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, die Leute dann in der Regionalliga auch ranzuführen an die zweite Liga oder perspektivisch irgendwann mal in die Bundesliga. Von daher, ja, jetzt bin ich kurz ausgeschweift, aber das ist schon, also was Besseres als das Shaw sagt, er spielt in der U21, hätte dem FCK nicht passieren können.
Ja, und schade, dass das Spiel da ja jetzt am Wochenende nicht auf Platz 4 ist oder im Stadion, sondern tatsächlich dann eher im NLZ. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, ist dann so, wie es ist. Schade. Wären bestimmt noch ein paar mehr hingekommen. Aber ja, dann.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und auch, dass es nur Online-Tickets, also ja, mal gucken. Ja. Vielleicht, wenn sie merken, der Ansturm ist groß, vielleicht denken sie ja nochmal um.
Ja, du weißt ja selber, der Platz um den. Oder da ist ja nicht viel Platz rund um den Platz da hinten drin, in dem Loch, wollte ich schon sagen, aber es ist ja eng. Von allen Seiten ist es ja eng, was da.
NLZ meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, klar. Klar. Also eigentlich musst du auf Platz 4 gehen bei so einem Spiel, aber ich glaube, es ist irgendwie ein Streetfood-Festival oder so irgendwas. Na, okay, an dem Wochenende. Okay. Es kann sein, dass das irgendwie der Grund ist.
Ja. Ja, dann haben wir im Pokal gespielt gegen RSV Eintracht mit 0-7 gewonnen. Ach, war, glaube ich, auch nichts Besonderes an dem Spieltag. Und dann ging es aber nach
11. Doch, für dich war was Besonderes, oder? Warst du das? Ja. Das hast du dann beim Betze-Schwätze gesagt, so irgendwie so, ja, und der Matthias Killing hätte Stadionsprecher gemacht oder so. Nee, das war der Sascha. Entschuldigung, ja, Sascha. Und ich so, ach, der Typ vom Frühstücksfernsehen, hat er jetzt einen richtigen Job. Schön. Ja, genau. Ja, aber was mich da wieder gestört hat, war dieses seriös. Das Wort seriös, das hast du an der Notiz stehen. Seriös runtergespielt. Ja, hör auf, ey. Ich erinnere mich an diesen in der dritten Liga haben wir doch auf der Husterhöhe in Pirmasens gespielt, um uns für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Ja. Ey, mein lieber Mann. Also, wenn man weiß, was man könne, ja, dann komisch spiele. Ja, so sicher war es nicht.
Schwierige Zeiten. Ja, dann ging es jedenfalls nach Elversberg und das war das erste Spiel, wo ich das erste Mal, jetzt muss ich auf meine Wortwahl achten, ich war nicht amüsiert bei dem Spiel, sage ich so.
Ich war nicht amüsiert.
Sehr schön. Das Foul gegen Asta, dass er keine Gelbe war und er sich da ja schwer verletzt hat. Und dann ja auch ein halbes, dreiviertel Jahr ausgefallen ist und war halt auch, natürlich, der Gästeblock natürlich voll und war aber auch ein schwaches Spiel. Nach vorne ging irgendwie wieder gar nichts. Ich meine, Tetschi hat da irgendwie noch den Anschlusstreffer gemacht. Aus dem Nichts, mehr oder weniger. Dann fängst du da in der Nachspielzeit, fängst du dann das Tor, ich meine, irgendwie zwei, drei Eckbälle hintereinander und du kannst das noch rausverteidigen und ja, FCK-typisch in Elversberg kannst du da halt echt nichts holen. Aber allein das Foul hat mich tierisch aufgeregt. Das ist mir auf jeden Fall noch sehr in Erinnerung geblieben.
Naja, Asta von vornherein große Vorfreude gehabt, weil ich ihn ja schon in Fürth performen gesehen hatte, dass der Junge schnell ist, dass der am Ball deutlich was kann, hat er ja also schon im Vorfeld bewiesen und genauso Flügelflitzer haben wir ja gebraucht, ne? Ja, und dann eben die Verletzung, man hat dann notgedrungen dann später noch Jolie verpflichten müssen, als klar war,
Tag später, ja, oder zwei Tage später, ja.
Und das war ja so kurz vor knapp irgendwie, wenn ich mich recht entsinne.
Was sich aber auch im Nachhinein als Glücksgriff erwiesen hat, ne? Also ich erinnere dass Thorsten Lieberknecht nach dem ersten Spiel von Jolie gesagt hat, endlich mal hab ich mal wieder jemand, der gescheit flanken kann.
Ja,
also das war ne, die, also ich meine, man muss dann zur Wahrheit gehört dazu, in der Rückrunde hat er stark abgebaut.
Ja.
Das ist gar keine Frage, aber so die Hinrunde hat er echt stark gespielt.
Und trotzdem, über die Saison gesehen, hat er, glaube ich, die meisten Vorlagen mit 6 Vorlagen hat er, glaube ich, gehabt. War er auf jeden Fall Topspieler an dieser Stelle. Und ja, gerade die Flanken zu Beginn, wie du schon sagst, die waren Weltklasse, auch in Karlsruhe und so, wo ich jetzt mich gerade spontan dran erinnere. Definitiv. Ja, und dann beendest du halt den dritten Spieltag und bist dann auf Platz 12 mit 3 Punkten. Also bisher eher so semi-erfolgreich. Und dann kam aber so eine kleine Wende. Du gewinnst 3-1 gegen Darmstadt. Du gewinnst 0-3 in Fürth. Und an das Spiel kann ich mich sehr gut erinnern. Da war ich nämlich im Urlaub und haben da in unserer Hütte Fußball geguckt. Da
kann ich mich sehr gut
erinnern. Und ich habe noch drüber abgehatet.
Was ist denn das?
Und ich habe noch drüber abgehatet. Ja, der Britannien, der ist ja voll enttäuscht. Der hat die Saison noch gar nichts gebracht. Ich hatte es nicht richtig ausgesprochen. Da macht er einfach 2 Tore, der gute Mann.
Ja, da hat er dich gehört und hat gesagt, dem Arsch zeige ich's. Ja.
Genau das. Und ab dem Zeitpunkt hat er und der FCK ja komplett performt. Das war also in Fürth gewinnst du dann 0-3, natürlich noch eine frühe rote Karte für Fürth. Irgendwie nach einer Minute oder so. Und dann spielst du zu Hause gegen Münster, gewinnst da 4-1 und auf einmal war die Stimmung wieder gut beim FCK.
Ja. Aber das war schon, dann haben die Britannien-Festspiele begonnen, ne? Gegen Bochum dann auch doppelt getroffen.
Aber es war halt krass, ne? Wenn man gesehen hat, wie der sich da vorne drin bewegt. Also so, wenn er nicht gerade irgendwie in einem Zweikampf ist, dann hat er immer so gelauert, wie so Panda oder so. Das sah schon recht gefährlich aus. Ja, aber so einer braucht man irgendwie. Auf der anderen Seite hat er für mich trotzdem, das war ganz am Anfang noch so, da braucht man beispielsweise Hans Lieg nicht mehr. Habe ich mit jemandem ein sehr angeregtes Gespräch unterhalten. Aber Hans Lieg war eh und je Stürmer oder für mich jemand vorne drin, der niemals so dafür da war, die 100% da zu machen, sondern immer so diese total verwinkelten irgendwie, wo man gedacht hat, ja gut, der nimmt den an und muss dann abspielen, ja. Und da haut Hansi halt gern mal die Hacke dran oder so. Ja. Oder geht man mit dem Kopf noch irgendwie seltsame Bewegungen
und so. Ja, dass Hansi halt bitter fehlen wird, ist glaube ich allen klar. Also ich kann nach wie vor das nicht nachvollziehen, dass man ihn gehen lässt. Kann natürlich verschiedene Gründe haben. Vielleicht hat ja auch Hansi keine Lust mehr, weiß man nicht. Aber für unser Spiel war auf jeden Fall immer wichtig.
Ja, was sagst du jetzt zum Abgang, Herr Zobel?
Tut weh, ist mit Wehmut verbunden, einer der letzten Aufstiegshelden, jemand, wie du auch schon gesagt hast, das war niemand für einfache Tore, der hat manchmal Dinge gemacht, wo ich mich gefragt habe, wo hat denn den jetzt hergenommen, auch einfach wichtige Tore gemacht und immer auch für eine Überraschung, immer auch für ein Tor gut. Persönlich hätte ich ihn gern noch weiter beim FCK gesehen. Das Problem ist, glaube ich, in dem Fall auch, dass er selber halt auch wieder mehr spielen will, was ich auch verstehen kann. Von daher macht es dann auch Sinn, dass er dann vielleicht irgendwann sagt, okay, ich orientiere mich jetzt nochmal um und versuche mein Glück nochmal woanders, weil, also das kann man dem Jungen ja auch nur gönnen, dass er irgendwie nochmal einen Verein findet in der zweiten Liga, wo er mehr Spielminuten bekommt, weil er einfach sich das verdient hat, weil er ein ehrlicher Arbeiter ist, weil er, glaube ich, das Herz am rechten Fleck hat, weil er ein guter Stürmer ist für die zweite Liga nach wie vor. Und von daher kann man ihm wirklich nur alles, alles Gute wünschen. Ja, und auch wenn ich sehr wehmütig bin, dass er der einzige Spieler ist, der nie bei uns im Podcast war.
Uff. Oh Gott. Ja, und jetzt? Hört er jetzt auf, oder?
Ja, da müssen wir, glaube ich,
einstellen.
Fertig. Sagen, okay, wir haben es nicht geschafft, Hansi in den Podcast zu bekommen, dann müssen wir jetzt aufhören.
Gehst du ins Studio und sagst, Stefan, wir sind gescheitert. Nein, bitte nicht. Bitte mehr. Wie war es eigentlich jetzt an der Stiftskirche? Das muss ich dich noch fragen. Sebastian ist nämlich gleich weg. Wie war es an der Stiftskirche? Wie war die Stimmung vor Ort und so? Ich habe die Folge noch nicht gehört, ich freue mich aber schon wahnsinnig drauf. Einer meiner liebsten FCKler. zu hören. Der war nämlich auch bei euch. Jawohl. Ja.
Für mich ist tatsächlich, dass der kommt, Sepp Stabel kommt tatsächlich oft, kommt er mir ein bisschen zu kurz, weil viele Leute den gar nicht so auf dem Schirm haben, was der eigentlich alles für den FCK geleistet hat, bis heute so am mit seinem Herzen am FCK hängt. Deswegen habe ich dem auch quasi ein ganzes eigenes Kapitel in meinem letzten Buch auch gewidmet.
Also ach, da bin ich mal ein bisschen böse. Du hast mal das schöne Buch geschenkt und der hat es vermalt, ne? Der hat mal doch irgendwas ringekritzelt.
Hat er doch einfach was ringekritzelt.
Ja.
Sauerei.
Schlimm.
Ganz kurz die Frage zu beantworten. Es war eine nette runde Sache da am vor der Stiftskirche. Ja, war jetzt zeitlich nicht so ganz optimal. Es war jetzt keine Westkurvenstimmung vor Ort, aber wir hatten, glaube ich, echt ein ganz gutes Gespräch. Auch es war ja kurz vor dem letzten Saisonspiel, aber auch, wo halt Marcel Kloß nochmal eine kleine Bilanz gezogen hat und Sepp halt auch nochmal so ein bisschen von früher die Geschichten erzählt hat. Das hat er ja damals auch schon bei deiner Nummer, als wir uns in Schifferstadt war, das, gell?
Ja, genau, stimmt. Da haben wir im Sepp Stabel eine Sendung gewidmet, ein ganzer Abend mit Sepp Stabel. Könnt ihr auf dem YouTube-Kanal oder auch im Podcast Betze Schwätze, könnt ihr das nachhören. Ja.
Genau, da haben wir auch schon viel mit ihm in Erinnerung geschwelgt und hat er da auch wieder das eine oder andere erzählt. Und es ist einfach.
Hat er das mit der Tribüne erzählt? Mit dem Holz und.
Ach so, das früher noch, als das erste Motto war, dass die Tribüne noch aus Holz war und der Sepp kann Geschichte erzählen, genauso wie, dass die Amis früher mal versucht haben, mit dem Panzer die Eisschicht auf dem Platz kaputt zu fahren und dann gemerkt haben, oh, der macht den ganzen Platz kaputt.
Und der konnte das ahnen, dass so
Panzer. Der konnte das ahnen. Und dass er sich sein Torwarthandschuh selber gekauft hat im Wertheim und sein Torwarttrikot selber gekauft hat und also ja.
Ist einfach ein wundervoller Mensch. Ohne
ja, Mist. Echt, ja.
Und auch, und das darf man auch nicht vergessen, für mich deswegen auch ein FCKler, nicht weil er schon viel für den Verein gemacht hat, sondern weil er auch menschlich sehr nahbar ist. Also der ist einfach ein toller Typ.
Absolut. Also wirklich, auf den lass ich nichts kommen. Wer jetzt denkt, oh, wer ist das überhaupt? Das sollte man ein bisschen nachlesen. Ja,
schäm dich.
schäm dich. Bester Effekt, den man über Sepp Stabel wissen muss, bis heute der einzige und auch völlig verrückt, der sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft parallel eine Zeit lang trainiert hat.
Ja, weil es keiner anders konnte. Sepp, der macht es. Und genau. Er kam ja dazu wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie, ne? So, Sepp, du machst das jetzt. Ja, alles klar, mach ich.
Ja, genau. Du kommst jetzt da und das muss man sich mal geben, ne? Also der hat zwei Mannschaften trainiert, der hat zweimal am Tag dann, oder teilweise glaube ich sogar dreimal am Tag trainiert, weil die Profis quasi zweimal und dann abends irgendwie noch die zweite Mannschaft und dann am Wochenende ja quasi auch an jedem Tag spielt, also völlig krank. Und auch ohne Co-Trainer, ne? Ohne Co-Trainer, ohne Torwarttrainer, der hat das alles alleine gemacht.
Ach ja, wenn du Thorsten mal nimm mir weißt, wohin.
Ja. Ja. Ruf liebe das Leute, lasst uns der Marc hat es gerade gesagt, da ich leider nicht mehr so viel Zeit im Gepäck habe, lass mich mal noch so ein paar Sachen ganz kurz mal in die Runde werfen, die so als, sag ich mal, als so kleines Fazit für die Saison auch für mich entscheidend sind oder Dinge, über die man auf jeden Fall kurz gesprochen haben sollte. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, ihr könnt sagen, wenn ihr es anders seht. Meiner Meinung nach war der Kader diese Saison individuell besser als in der vergangenen Saison?
Individuell gebe ich da voll und ganz recht.
Mein Take ist aber auch, dass diese individuelle Qualität sich leider nicht als Mannschaft wiedergespiegelt hat. Also, dass da irgendwie kein Kollektiv entstanden ist. Dass es aber diese individuell guten Spieler halt geschafft haben, immer mal wieder, wenn sie einen guten Tag hatten, Spiele zu entscheiden. Ob das ein Marlon Ritter war, ob das, wir haben schon viel über ihn gesprochen, ein Ivan Bretain war, völlig ohne Frage, und auch ein Nathan Skitter zum Beispiel, ne, der völlig unbestritten ja auch das Voting damals gewonnen hat, Spieler der Hinrunde war. Aber wo war Nathan Skitter in der Rückrunde, frage ich mich. Da ist er leider völlig abgetaucht. Ich meine, vielleicht ist er auch
am Anfang manchmal so drei oder vier Spieler einfach stehen lassen. So, ne?
Ja, und auch die ganzen Tore, die er gemacht hat.
Ja. Also vielleicht hat er irgendwie am Anfang, hat er noch so auf diesem Anfangshoch, ist er da irgendwie geschwebt vielleicht. Und Und davon haben wir profitiert, aber dann leider hat das nicht funktioniert. Es war ja auch manchmal so ein bisschen die Frage, funktioniert Nathan Skidder zusammen mit Marlon Ritter? Aber das ist ein Punkt,
wo ich hin wollte noch.
Und irgendwann hat es dann auch so ein bisschen funktioniert, fand ich. Und ich glaube, es war auch für Marlon ganz geil, dass er mal noch jemanden auf dem Platz hat, der auch ein bisschen was am Ball kann, der der dribbeln kann, der auch mal ein 1 gegen 1 kann. Mhm. Von daher wirklich individuell teilweise geile Kicker dabei gewesen. Für mich auch zum Beispiel Highlight, also mein persönliches Highlight der Saison ist ganz klar der 2-1-Sieg in letzter Sekunde in der Nachspielzeit in Karlsruhe mit einem richtig, richtig geilen Tor von Marlon Ritter, was ich aus dem Gästeblock in Karlsruhe verfolgt habe und das, ich sag mal, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen habe in dem Moment. Um es politisch korrekt
auszudrücken. Ist da vor lauter Schreck ist Monokel aus dem Gesicht gefallen.
Genau, ist mir vor lauter Schreck ist mir mein Stift, mit dem ich mir natürlich als professioneller Journalist in dem Moment
Notizen gemacht habe. Natürlich,
absolut. Ist mir in mein alkoholfreies Bier gefallen.
In der Champagner, sagst du, wie es ist.
Genau, in der Champagner. Ja, und dann sind aber auch so ein paar Sachen dabei, wo man sagt, da sind wir wieder beim Thema auch Namen und individuell. Wenn ich mir angucke, ein Rasmussen, der geholt worden ist, wo du auch am Anfang dachtest, da ging es mir irgendwie ähnlich wie bei Berisha, wo ich so dachte, hoppla, okay, das ist jemand, der hat sogar internationale Erfahrung, wo haben sie den jetzt hergezaubert? Und der kommt und du denkst, ja krass, das ist ja ein Bombentransfer. Und dann muss ich sagen, das ist für mich die Enttäuschung der Saison. Jakob Rasmussen, leider. Mhm. An sich musst du sagen, jemand, der super viel Erfahrung mitbringt, der perfekt sich integrieren kann, weil der teilweise besser spricht als manch Deutscher, teilweise besser Deutsch spricht als mancher Deutscher, muss man sagen. Wie man eben jetzt gehört hat. Genau. Dann aber teilweise katastrophales Stellungsspiel hatte und einfach irgendwie auch zum Beispiel in Darmstadt echt nicht gut ausgesehen hat. So, und dann aber eigentlich, glaube ich, deutlich mehr kann. Von daher sind da auch so ein paar dabei, wo ich glaube, wenn dann vielleicht jetzt die Vorbereitung, wie gesagt, komplett und vollständig absolviert wird, die sich dann vielleicht in dieses Mannschaftsgefüge einfach ein bisschen besser einfügen werden.
Ich hatte die These gehabt, so während der Saison, dass es vielleicht gar nicht so an dem Können liegt, ne? Also an dem, wie hast du es jetzt genannt, nee, hast du gar nicht genannt, das war ein Gedanke von mir. Das Handwerkliche passt, ne, bei jedem selbst. Ja. Nur eben als großes Ganzes hat es ja nicht funktioniert, dass es vielleicht eben so am Charakter der Mannschaft einfach liegt, ne? So, wo war der Wille in so manchem Spiel, wo war die Bereitschaft, überhaupt mal in den Zweikampf zu gehen? Man hat haarsträubende Statistiker aus so manchem Spiel gehabt, wo man gesagt hat, was machen die? Warum ist der Kontrast so krass? Ne? Ich meine, wenn es geht nicht darum, dass man ein Spiel verliert, sondern wie. Ne? Und, ich glaube, das ist so das, was die meisten von uns Lauterer so ein bisschen triggert. Mhm. Außer Lauterer zu sein.
Ja, natürlich genau, dann. Bitte.
Lauterer natürlich. Und jetzt gibt's ja, jetzt das jüngste Gerücht ist ja, dass Mike Wunderlich zum FCK käme, irgendwie in den Trainerstab. Wo ich gemeint habe, wild, wenn es darum ginge, den Nick zu ersetzen als Standard. Ja, also ja, wäre absoluter Quatsch, Mike Wunderlich als Standardtrainer, wie ich finde. Weil ich verbinde den mit ganz andere Dinge. Aber auf der anderen Seite, wenn du Friedhelm Funkel noch im Kopf hast, wie er sagt auf der PK, und das hat mich total schockiert, und ich glaube nicht nur mich, wie er gemeint hatte, wir hätten keinen Führungsspieler. Und das hat man jetzt vor kurzem auch noch mal gehört. Wir hätten keinen Führungsspieler. Dann würde das ja schon durchaus Sinn machen, jemand zu holen, der für einen starken Charakter steht. Und das war halt zumindest auf dem Platz damals Wunderlich. Vielleicht irgendwie so als Bindeglied zwischen Trainerstab und Mannschaft oder so. Keine Ahnung, aber das wäre der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ja, das wird vielleicht noch Sinn machen. Aber alles andere ist
Carsten Rump ist ja aber auch angeblich, theoretisch, was man so hört. Man munkelt, dass ja Carsten Rump als Co-Trainer vielleicht auch gehen muss. Keine Ahnung. Dann würde ich ihn eher als diesen Ersatz sehen.
Echt? Was?
Nee. Habe ich heute auch nochmal so bei Betzebrenn durch den Zeilen gelesen.
Hat das der Tobel beim SWR geschrieben oder was?
Der hat doch keine Ahnung. Das hatte Tobel durch die Blume auch so verstanden.
Ach, und, ja, daher wäre, Daher wäre eher der Ersatz und nicht unbedingt für Niklas.
Aber jetzt, ich muss auch eine Sache zu Mike Wunderlich sagen. Ja. Mike Wunderlich, geiler Typ. Ich fand das so schade, dass der damals dann der hat ja nur anderthalb Saisons quasi beim FCK gespielt und ist dann wieder zurück nach Köln. Fand ich damals, selbst für Zweitliga, ich hätte den so gerne noch länger in der Zweitliga ja, gesehen, absolut. Auch wenn der schon ein bisschen älter war. Aber einfach ein geiler Typ, fußballerisch, brutal geil, geiler Charakter.
Menschlich aber, auch super Typ.
Ja, aber da hat damals schon, das hat man ja dann auch gemerkt, eine Rolle gespielt, dass der offenbar Heimweh hatte. Dass der sich in Laudern vielleicht nicht zu 100% angekommen gefühlt hat. Und deswegen ja dann auch wieder zurück ist. So, und warum sollte das dann jetzt anders sein? Also, wenn der jetzt als Co-Trainer herkommt, hätte er ja dieselbe Problematik. Von daher weiß
Sein
ich nicht.
Sein Papa wollte ja haben, dass er, wenn er die Karriere beendet, nochmal irgendwie bei seinem Heimatverein spielt. Ja. Wo er, also sei Papa dann irgendwie, was war der dort, Vorstand?
Ordentlicher Leiter, glaube ich, in
ja, oder sowas. Dann hat Mike ja auch die das Geschäft übernommen von seinem Papa, ne? Diese Fensterputzfirma oder was das ist, Gebäudereinigungsdings. Genau. Ja, wie sich das jetzt so ergibt, weiß ich nicht.
Aber rein sportlich ist es halt auch schwierig, finde ich, weil was heißt schwierig? Also insofern, Mike Wunderlich war ja jetzt vergangene Saison Trainer beim Wuppertaler SV. Oh, und da ist es ja nicht so gut gelaufen. So da ist er abgestiegen.
Aber nochmal, nur weil jemand scheitert, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Nur, da sind wir beim Punkt. Es wird immer gesagt, ja, was erwartet ihr denn, wenn er so einer als Trainer holt? Ach so, aber dann soll man jetzt halt einen, und obwohl ich ne extrem mag, ich sag's mal so plump, wie es ist, ich hab ne lieb, ne? So. Und da kommt der Mike Wunderlich dann aus dem Nichts, hat aber trotzdem nichts vorzuweisen, außer eine Drittliga-Zeit beim Betze, die sich sehen lassen konnte.
Stallgeruch, der berühmte Stallgeruch.
Ja, da macht man den Hosenlatz zu, da riecht man's nicht.
Ja.
Aber so die, nee, ihr wisst aber, worauf ich hinaus will, ne? So, wir male uns so die Welt, wie sie uns gefällt, so ein bisschen
zumindest. Ja, das ist aber so.
Und ganz so in Sphäre schwebe, wo man eigentlich Realismus von anderen erwartet, das ist nicht das Zielbringende, finde ich.
Aber das ist halt so typische Betze-Ding gerade so, weil ich das die Woche gelesen habe, fand ich die Idee total cool und charmant. Das ist aber halt auch so ein Thema, beim FCK gibt's halt immer so, es gibt so Personalien, die lösen totale Euphorie aus. Und das ist halt bei Wunderlich, denke ich, auch so, weil die Erinnerung daran, was er bei uns gebracht hat, wie er drauf war, sein Statement, seine Körperhaltung auf dem Platz und so, das ist halt genau das, was uns dieses Jahr so von der Trainerbank, glaube ich, auch ein bisschen gefehlt hat, ja. Dass du halt teilweise auswärts so defensiv aufläufst, dass du da vorm Spiel schon keinen Bock mehr hast, weil du denkst, wie kannst du dann so defensiv spielen wie in Darmstadt? Da spielst du komplett defensiv und du fängst dann nach einer Minute den Elfer und liegst da hinten und so gab's ja noch mehr Spiele oder in Bielefeld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Wunschgedanke, dass du, wenn du da auf der Trainerbank was machst und Lieberknecht bleibt ja offensichtlich, ja, viele haben ja auch spekuliert oder wir haben ja auch schon spekuliert, dass vielleicht Lieberknecht da die Saison gehen muss. Ich glaube, nach den letzten Aussagen ist es vom Tisch.
Sascha und du, ihr habt das gemacht. Ich schon immer. Thorsten Lieberknecht forever.
Ich hab
sogar
T-Shirt gesagt, lange Zeit. Wie auch immer, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke bei vielen, dass das vielleicht nochmal so neues Feuer und Energie in die Trainerabteilung bringt.
Man weiß es nicht.
So, Herr
Liebe Zogen, Leute,
das mit deine sicher?
Ich muss leider muss ich mich
Zobel jetzt ins Bett? Genau.
Wenn, gut. Mal gucken, je nachdem, wie lange ihr noch mache, vielleicht kann ich nochmal zurückkommen oder so, aber ich will nichts versprechen.
Dann mach das, okay. wenn das
warte. Habt. Warte und ganz kurz, warte. Dann muss ich nämlich dein Reiterchen da auflösen, damit ich sehe, wann du wieder am Start bist. So, alles klar.
Dann schon mal vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung. Ich hätte jetzt können noch 3 Stunden mit euch babbeln.
Nee, der Stefan konnte ja nicht, das wir haben mal gedacht. Ja.
Ah ja.
Der muss ein Elbers Best feiern.
Vielleicht bis später, ansonsten hören wir uns die Tage, ja?
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht,
Männer. Ciao, ciao. Oh cool, ich habe auf der falschen Tastatur die Leertaste gedrückt. War Anna Rechner, der macht gerade, was er will. Jetzt sehe ich das Kinderzimmer vom Zobel. Was ist denn das jetzt? So das Babyphone aus Versehen gehackt. Ja. Nee, sehr schön. Also wirklich immer wieder ein super Gast, wie ich finde. Mit dem Sebastian kann man sich, ach Gott, kann man sich da verquatschen, ja. Allein
hat
wie
du jetzt gar nicht gemerkt.
Allein wie du mich gefragt hast, sag, soll man denn einladen und ich rufe denn an. Ja, ohne Scheiß. Ich glaube, da hätte man können zwei Folgen draus machen. Es war super.
Ja. So, ja, jetzt haben wir ja mal ganz viel abgerissen am Schluss nochmal. Jetzt ist die Frage, wo machen wir jetzt weiter?
Gehen
wir
nochmal weiter? Naja, die Frage ist, Sebastian, willst du alle Spiele einzeln durchgehen?
Nee, eins alle Spiele auf keinen
Fall. Das muss ich noch loswerden, weil das ja vorhin kurz Thema war, das Schalke-Spiel, ne?
Ja.
Das war dann schon eher so ein Spiel, das blieb man beispielsweise besser in Erinnerung, jetzt unabhängig vom Sieg natürlich, aber so, das war eher in Erinnerung als das Hannover-Spiel, weil das mit den Schalker in der Liga so, das ist ja...
Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich gönn's Schalke das aufgestießen, also der Fanszene gönn ich das auf jeden Fall, aber ich find's auf der anderen Seite brutal traurig, dass sie abgestießen, weil das waren immer coole Spiele auf dem Betze wie auf Schalke.
Du meinst aufgestiegen? Sie sind in der abgestiegen?
Habe ich gesagt, abgestiegen?
Ja, gerade eben.
Ja. Ach Gott, sicher, in meinem Kopf ist schon alles wie...
Also ich freue mich auch für meinen Freund Königsblau TV, natürlich, liebe Grüße. Aber so die jetzt wird wieder so gemacht, wie wenn sie alles richtig gemacht hätte. Und guck da mal an, wie die so manche Spiele diese Saison gewonnen haben.
Ja, gerade so die Rückrunde. Ach,
Maul,
gerade so, und das, wo dann Checo ausgefallen ist und so. Aber sie haben halt vieles richtig
gemacht. Ach ja, Checo, das ist auch so ein Name, den will ich auch nicht mehr hören. Gott sei Dank sind sie jetzt weg.
Aber du musst mal gucken. Ja, die haben genau das gemacht, was du machen musst. Ja, die haben auch jahrelang irgendwelche Trainer mit großem Namen geholt. Und sind grandios gescheitert. Ja. Und jetzt haben sie halt den Weg gemacht, haben ihren Trainer exakt ausgesucht, ja, nach dem Profil. Mhm. Die haben ein Profil aufgestellt, haben dann das Profil nach dem Profil einen Trainer geholt, mit Muslic, den keiner kannte gefühlt, ja, der wohl kein, jeder hat sie ausgelacht oder viele haben sie ausgelacht vor der Saison. Und es war aber genau der Schritt, den sie gebraucht haben. Und es hat funktioniert. Wenn du da gesehen hast, wie sie da in Elversberg gespielt haben, zum Beispiel mit purem Wille das Spiel dann noch umgedreht haben. Das ist halt genau das, was, muss ich leider sagen, bei uns ein bisschen gefehlt hat. So der Wille die ganze Saison oder in vielen Spielen, das haben sie halt gebracht. Natürlich haben sie
noch halt mal, auch... Und das ist aber was, um das jetzt nochmal auf uns zu ziehen, du hast vorhin ganz recht, aber das ist was, das kriegt unsere Mannschaft, so wie sie derzeit aufgebaut ist, nicht hin. Das mit dem Wille und das, da fehlt einfach der Charakter. Und das klingt jetzt natürlich böse, so ist es aber nicht gemeint. Aber hat nicht sogar, und das hat mich sehr überrascht zu hören, Marlon Ritter jetzt nach dem letzten Spiel in Magdeburg gesagt, dass die Fans in der Saison schon relativ viel Dreck gesehen haben? Ich glaube, das hat er gesagt.
Ja, also
das war das bei, wie heißt das nochmal, bei dem TikTok, nee, das ist kein TikTok-Format, aber ihr wisst, was ich meine, mit den Memes drin, vom SWR, auf YouTube, Himmel, Arsch, Zwirn, wie heißt, dein FCK? Ja, doch, ne, das ist es, Chat. Bei dein FCK ist es, glaube ich, mit drin.
Okay.
Und da habe ich dann auch gesagt, so. Ja, genau so sieht's aus. Deswegen konnte ich auch die Reaktion von Lieberknecht, und das gehört ja auch zum Saisonrückblick dazu, nicht so richtig verstehen, dass er das so weg, der hat das ja nicht wegmoderiert, sondern er hat's ja geleugnet. Und das hat uns dann wiederum signalisiert, der Mann ist nicht kritikfähig. Er lässt keinerlei Kritik zu. Und ob das jetzt alles so seinem Bild oder seiner Person an sich gut getan hat, weiß ich nicht. Das ist, und da sind wir alle gleich, finde ich. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Pfälzer-Mentalität. Wir sind, wenn es um irgendwas geht, schon dünnhäutig. Ja. Ob man das wolle oder nicht, wenn es um die Betze geht, bin ich beispielsweise auch extrem dünnhäutig, wenn jemand kommt und er erzählt mir irgendwie irgendeinen Scheiß, der halt nicht stimmt, und da wäre ich auch pampig, ja. Aber die Art und Weise, wie reagiert wurde, beispielsweise auf einer PK vorm Spiel, als Journalist, ich bin der, egal ob ich den jetzt mag oder nicht, aber ich glaube, das war jemand von The Bild oder so, der dann gefragt hatte, ja, und da wurde ja da wurde ja Amor Kritik laut und so, und da fragt er, wer, von wem?
Mhm.
Und da denke ich mir so, was ist denn mit dir? So, was ist denn das für ein Umgang? Ja, und das sind, er sagt auch jetzt in der letzten PK, der sagt Dinge, die, also vorm Spiel, nicht die nach dem Spiel, er sagt Dinge, und da bin ich mal sehr sicher, dass er das schon richtig meint, aber er sagt halt in einem Laut, wo man denkt so, was labert der da für ein Quatsch? So,
mal guck mal, das guck mal.
Die Saison echt gestört.
Die Saison hat
er meint's vielleicht gut, drückt sich dann aber bescheiden aus.
Aber das ist doch ein Thema, das haben wir doch die Saison ganz oft diskutiert, genau dieses Thema. Mhm. Und ich finde auch so bei der letzten PK, ich glaube, das war vor Magdeburg oder war das vor Bielefeld, da war auch so ein bisschen der O-Ton, ja, es ist ja im Grunde alles super und es ist alles toll. Ja, wenn man auf die Tabelle guckt, wir hatten nichts mit dem Abstieg zu tun. Wir hatten nie was mit dem Abstieg zu tun in dieser Saison. Das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Aber dennoch sehe ich halt, dass viel zu viele Spiele dabei waren, die schwach waren, die zu schwach waren, die wirklich, wirklich schwach waren. Und dann muss das Ganze ja auch Folgen haben. Also ich aus meiner Sicht funktioniert auch.
Kommt jetzt die Nummer mit
Nee, das meine ich schon immer mit den Konsequenzen. Okay. Das meine ich. Ich meine es manchmal so tief, sondern ich meine das allgemein. Ja, und für mich hat das auch die Saison einfach nicht gepasst, dass Kunze, Sahin, Ritter, Skytte, die Konstellation von den verschiedenen Spielern. Jeder Spieler für sich ist gut, aber das Zusammenspiel hat halt gar nicht oder beziehungsweise nur ganz selten funktioniert. Und das ist für mich so ein Punkt, ja. Und jetzt hast du mit Schramm, kommt jetzt noch mal ein Jugendspieler hoch auf der Defensiv, auf der Sechserposition. Mit Robinson hast du noch eine Alternative. Du hast jetzt so viele Alternativen auf dieser Position, kannst aber maximal zwei spielen lassen. Und meiner Meinung nach, oder ich habe oft so den Eindruck, er versucht, das alles ineinander reinzuquetschen, aber das funktioniert halt nicht. Das heißt, das ganze Spielsystem, was wir da haben, und das sieht man ja auch auf dem Platz, ja, das ist nicht funktioniert. Es funktioniert defensiv zu oft nicht. Und offensiv funktioniert es halt, wenn ich jetzt sage, gefühlt nie, ist übertrieben, aber oft funktioniert es ja auch nicht. Und dann hast du, weißt du, du hast jetzt im letzten Spieltag, im letzten Heimspiel, hast du da mal mit Doppelspitze gespielt, mit Bassett und Hanslik. Aber warum hast du das nicht schon mal früher gemacht? Ja, das sind halt alles so Punkte, die nicht passen. Und das muss halt im Sommer, muss das jetzt angepasst und geregelt werden. Ich schmeiße schon die Bücher rum. Und ich weiß halt nicht, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, dass es funktioniert. Oder was sagst du denn zu meinen Beobachtungen? Dein Ton ist wieder weg.
Darüber haben wir ja in der Saison philosophiert, ne? Deswegen sind wir uns da, denke ich, im Großen und Ganzen einig. Sehe ich das nicht, also aus meiner Sicht sehe ich das nicht verkehrt, weil den Eindruck hat man halt übermittelt bekommen. Die Frage, die sich bei mir so auftut, guck mal, ich habe das natürlich auch gehört mit dem Co-Trainer, so, aber wenn soll uns das halt sagen, dass das jetzt der Punkt war, woran es gescheitert ist, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil der Co-Trainer nicht passt oder was? Was soll ich denn davon halten? Eigentlich wollte ich darüber gar nicht reden, weil das aktuell nur Gerüchte sind. Aber wenn du jetzt mal so überlegst, guck mal, der war jetzt auf Emo weg, weil er muss ja operiert werden oder so. Du, ach komm, das ist doch dasselbe, wie wir vor ein paar Spieltagen noch gesagt haben, ach, der kann nicht, der hat jetzt auf Emo Bauchmuskelzerrung, der Anna hatte blauer Fleck, es ist halt wieder wild. Es ist, ich verstehe es manchmal echt nicht, warum es irgendwie so gefühlt, es ist nicht nur bei uns so, da bin ich mal sehr sicher, aber es fühlt sich halt so an, wie wenn nur bei uns immer so komische Storys ablaufen und die versucht werden, dann so ganz professionell, in Anführungszeichen professionell, irgendwie abzuhandeln und abzuwiege und nee, es ist ja alles gut und so, ne? Und da fühle ich mich dann halt ein Stück weit verarscht. Und auf der einen Seite, sag mal, Werte und Transparenz und so weiter und so fort. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie Geschäftsgeheimnisse offenlegen musst oder jede Personalentscheidung. Das ist mal scheißegal, solange es funktioniert. Aber wenn das so läuft, wie es eben so läuft bei uns.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein Thema, ne? Zum Beispiel mit Hanzig. Hanzig ist jetzt ein Thema zum Beispiel, das hat ja die FCK-Fanwelt jetzt schon schwer beschäftigt. So. Und auch Redondo zähle ich jetzt mal mit dazu.
Ja, und wobei mal beim, wobei mal aber, und du erlaub mal bitte noch immer ins Wort fallen zu müssen, wobei man aber bei Hanslik auch sagen muss, obwohl ich den auch sehr mag, so ist für mich der FCKler durch und durch, weil ich auch aus interne Kreise weiß, es ist einer, der wirft sich in alles rein. Dem ist kein Schritt zu viel, dem ist kein Meter zu weit, der wenn es sein muss, blutet der für die Betze so. Und so Spieler einfach zu sehen, dass der eben nicht mehr bleiben kann oder darf, wie auch immer, weil ich glaube, da, bei ihm ist es weniger das Wollen, das tut halt weh. Vor allen Dingen, er hat, ich glaube, das erste Tor gemacht in Dresden, nee, das zweite Tor in Dresden hat er gemacht.
Das erste Tor.
Stimmt, das zweite war Herrschel, ne?
Ja, aber, ja, aber weißt du, und dann.
So, also, aber nochmal, deswegen sind da halt viel Emotionen mit drin. Und wenn man halt, wenn man das dann halt berücksichtigt und man muss dann eben Abschied nehmen und dann tut einem das halt weh. So, was soll ich denn sagen? Es ist halt mehr wie nur schade. Und dementsprechend finde ich es auch auf der einen Seite zwar schön, dass man eine in Anführungszeichen dann auch ehrt, ähnlich wie Redondo, mit einem Shirt im Shop. Für teuer Geld. Auf der anderen Seite muss ich dann aber A sagen, Himmel, Arsch und Zwirn, nochmal die Kuh gemolkt, bevor sie umfällt. Das sind so zwei Gedanken, die sich natürlich widersprechen, aber die, ja, die, mit denen zwei Gedanken schlage ich mich halt darum. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Und dann denke ich mir so, ja, so unerhemmsche Bedrucktes, das macht es jetzt halt auch nicht weniger schlimm. Im Gegenteil, das macht es vielleicht noch schlimmer.
Ja, also mir ist halt gerade bei der Thematik ist halt immer noch das von Funkel im Kopf, dass Hanslik halt der Betze-Spieler ist. Ja, und dann beschwerst du dich diese Saison ja auch offiziell von den Offiziellen, dass du halt ein Mentalitätsproblem hast. Und dann wird natürlich auch der Trainer auf das Hanslik-Thema angesprochen. Und aus meiner Sicht hat er da jetzt nicht so reagiert, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Das ist vielleicht auch nur so ein naives Denken aus Fansicht, ja, aber aus meiner Sicht hat das so gelungen, ja, und das ist nur meine Interpretation, also mit Anführungsstrichen ist nur meine Interpretation, dass es so ist, weiß ich nicht.
Was?
Aber dass es ihm halt relativ egal ist, dass Hans nicht geht, so, ja.
Wie beim Trainer. Ja, gut, ich meine, das Bild, das sich jetzt bei mir halt so gebaut hat, aufgrund dessen, wie er reagiert und argumentiert und sich gibt auf PKs und so, da ist das angenommen, das wird stimmen mit wunderlich. Da habe ich mit dem Connor auch drüber gesprochen und hab's da ja auch schon geschrieben, glaube ich. Angenommen, die würden, oder Mike würde im Trainer widersprechen. Oder irgendwo kritisieren. Mike hatte bei uns ein sehr schwerer Start. Erinnerst du dich noch an den Elfmeter, wo er schießen sollte?
Ja, den hat so gut geklappt. Das war ein Heimspiel, ne? Das war auf die Westkurve, genau. Damals zu Corona-Zeit, den hat er gegen die Latte oder so sogar noch.
Nee, nee, hat er richtig verschossen. Das war mal so richtig scheiße. Was passieren kann als Spieler, das ist nicht so das Ding. Aber überleg da, was für Gespräche darum ginge. Und irgendwo liegt immer ein bisschen Wahrheit drin. So das Mentale und sowas, das war dann in dem Moment, oder Latte, ja. Das sind halt so Dinger, ja, wo dann erzählt wurde mit, ja, dem geht's mental nicht so gut. Mag ja auch sein, dass das so war. Aber wenn du anfällig dafür bist, ne, glaube ich, hast du mit Lieberknecht einen Konterpart, der, ich weiß nicht, ob sich Mike selbst damit gut tut. Ich würde es begrüßen, wenn er käme. So, ich freue mich über den. Nochmal, ich mag den total. Er ist ein super Kerl, super Typ. Aber ich weiß nicht, ob die Konstellation vielversprechend ist.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Mir geht es ja auch so, ne? Dass der Gedanke, der hypen total, aber ob das halt wirklich funktioniert, das wissen wir halt alle nicht, ne? Also,
ja.
Schwierig. Aber es sind auch nur Gerüchte, deswegen sollten wir da auch gar nicht groß drauf eingehen.
Trotzdem beschäftigt sich aktuell die Fangemeinde und natürlich, ich hab eine Ja angeschrieben, so ist es. Ne? Genau, und vielleicht, weil ich es gerade im Chat lese, genau, und Klingeburg macht dann eine neue Physio oder so. Ja, der kann dann zeigen, wie man sich selber abhärtet, indem man sich Weizengläser an den Kopf haut und so. Da haut uns nichts mehr um. Ist doch super.
Ja, wobei man halt, ich weiß, dass das jetzt kommt. Aber du kannst halt, also auf der ernsten Ebene kannst du die beiden Spieler, also damals Spieler, ja gar nicht miteinander vergleichen.
Inwiefern?
Und ich weiß auch noch, ja, weil Wunderlich eine viel größere Rolle im Team gespielt hat als Winge. Viel wichtiger,
aber
viel größer.
Ja, er hat sich aber dahin gekämpft. Das muss
ja,
man, das muss
ja, ja. Sein. Gerade weil du dann sagtest mit dem Elfmeter, ne? Ich erinnere mich noch dran, dass das Wunderlich dann, hat er dann sogar zeitweise gar nicht mehr gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall.
Ja, er hatte es schwer. Also der hatte und definitiv ein etwas längeres Tief. Aber
guck, ich weiß noch, wie er da in die Kabine ist. Nach dem verschossenen Elfmeter.
Ja, ich auch. Ich habe Fotos, ja.
Und ja, und das ist aber auch so eine Mentalitätssache. Und das ist halt genau die Mentalität, die uns halt momentan in der Konstellation, wie die Spieler auf dem Platz stehen, nicht funktioniert. Und dann drehen wir uns halt auch gerade immer im Kreis. Von daher können wir das auch beenden, glaube ich, die Diskussion. Ja. Aber das ja, ist halt einfach so der Fakt. Trotzdem würde ich noch mal kurz auf die Saison zurückgehen, weil es gab für mich noch zwei Knackpunkte oder drei. Also einmal das Spiel in Paderborn, wo wir da die rote Karte und bekommen haben, mitten am Elfmeter, dass wir dann ja verloren haben. Das war so, haben wir uns mal nochmal gut rausgekämpft. Und dann gab es natürlich in der Hinrunde nochmal den zweiten dicken Knaller, als wir da in Berlin verloren haben, im
Pokalspiel. Was sagst du zu mir? Zweiter dicker Knaller? Ich gebe da gleich an. ja, oh, das 6:1, das ganz knappe 6:1, wo
ja,
ich heute nimm dran denk. Ja, danke für nichts. Echt super, Sebastian. Toll gemacht. Ja, macht der scheiß
Podcast. Ja, ja. Und vor allen Dingen, was da halt ja auch noch war, und das ist, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist ja, dass Sprintein auch noch verletzt hat in dem Spiel.
Ach, es hat halt alles gepasst. Was soll ich denn sagen? Was
ja, für ein Scheißtag. Der dann ausgefallen ist bis zur Rückrunde, da irgendwie sich dann auch wieder langsam eingekämpft hat. Dann hat er in Schalke ja ist er reingekommen, hat dann zwei Tore gemacht, nachdem er eingewechselt wurde, sofort nach dem Freistoß das Tor, dann ist 2-0. Haben wir dann nur 2-2 gespielt, aber irgendwie war Britannien dann wieder zurück. Das war ja dann zu dem Zeitpunkt ganz cool und dann hast du halt das Heimspiel gegen Elversberg. Boah, wo er sich dann so schwer verletzt und das war schon ein Knackpunkt irgendwie. Weil das war irgendwie mental, glaube ich, für den Verein so ein kleiner Knicks. Sagt man natürlich immer so schön, ja, du kannst dann von einem Spieler abhängig sein. Weil das Thema hatten wir ja schon bei Acher auch, dass wir das halt doch sind. Ja, wenn du halt so ein
Naja, man sollte hast. Das nicht sein, weil das ist ja nichts, wo du irgendwas dann aufbauen kannst. Du brauchst dann immer den Spieler und ist der dann halt mal weg, dann bricht das Ganze in sich zusammen. Und genau das ist ja mehr oder minder dann halt passiert. Wir haben ja dann großartig nichts mehr nach vorne gemacht, oder?
Nee, er hatte zu dem Zeitpunkt 11 Tore, war irgendwie noch sogar nicht weit weg von der Torjäger, also von der Torschützenliste. War er bei ganz vorne dabei, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann verlierst du halt in Darmstadt das Spiel mit 4-0, komplett katastrophal. Dann hast du gegen Fürth, spielst du halt ein 0-1, wo keiner damit zufrieden ist, weil es halt auch ein brutales Spiel war. Und im Nachhinein hast du dann rausgestellt, dass Fürth dann richtig Gas gegeben hat. Und übrigens an dieser Stelle Glückwunsch zum Relegationsplatz. Schade, dass es gereicht hat für den direkten Klassenhalt, aber jetzt nur ein Tor, das du gebraucht hättest, das ist halt auch ärgerlich. Also, boah, Wahnsinn, du warst ja im Stadion, hast du es dann über den Ticker mitverfolgt oder hast du dann erst nach dem Spiel die anderen Ergebnisse gehört?
Nochmal bitte. Ich wurde gerade abgelenkt vom Herrn Zobel, der hat mal WhatsApp geschrieben.
Okay. Führt, sie haben mit einem Tor.
Also,
zu wenig in die Relegation gerutscht, ein Tor
besseres Torverhältnis. Du wirst lachen, weil ja das Spiel von uns in Magdeburg so phänomenal interessant war. wir saßen ja relativ weit vorne, das heißt erste Reihe hinter der Bande. Man kam sich im Übrigen vor wie so ein bisschen nett, genauso wie in England, aber es kam schon verdammt nah, finde ich. Als klar war, dass gut, das war relativ schnell klar, dass ich ein Lauterer bin. Das ist geil. Es gibt Fotos im Übrigen, das habe ich gesehen im Internet. Es gibt Fotos aus dem Gästeblock raus, ne? Von Lauterer. Und du siehst halt hinten alles blau-weiß, blau-weiß. Blau-weiß. Und dahinter sitzt ein Rotwein-roter Pulli.
Rotwein sitzt dort hinten.
Cool. Rotwein-roter Pulli. Das bin ich. wirklich, überall nur Magdeburger um mich rum. Das war mir aber so egal, weil ich so einen, das Adrenalin hat so gekickt, als ich da Attik gesehen habe. Was habe ich denn alles gerufen? Oma Knödel? Was ist denn das? Zieh da mal die Hose hoch, bevor du denkst, du hättest da irgendwas zu sagen. Weißt du, so halt. Und vielleicht noch das eine oder andere Schmählied. Aber ich habe ihn gewungen. Das habe ich gemacht. Weiter möchte ich jetzt darüber nicht sprechen, was da noch passiert ist. Und egal. Und wir saßen also da. Ich habe aber mit ein paar Magdeburger drumherum dann also noch das eine oder andere Pläuschchen gehalten. Das war sehr nett. Die waren auch nicht sichtlich irgendwie sauer auf mich, weil ich mich bei dem Tor sehr gefreut habe. Ich habe natürlich im Übrigen behauptet, obwohl ich natürlich am anderen Ende vom Stadion gehockt habe, ich hätte alles gesehen, das war ganz klar Elfmeter. Ne, also so total überspitzt halt, wie immer. Und also ich muss sagen, sehr nette Gastgeber, ich kann nicht meckern. Ich hatte keine negative Erfahrungen dort gesammelt. Und während dem Spiel haben wir immer versucht, wenn der Internetempfang kurz da war, haben wir die Tabelle aktualisiert und die Kicker-App bemüht, wie es denn in Fürth gerade steht. Weil das war so, dass die Magdeburger, ich meine, der Emwe saß ja neben mir, der hat dann auch gesagt, oh, ein Punkt würde uns gut tun. Sag ich, ihr seid durch. Was laberst du mit einem Punkt? So, ist ja scheißegal, scheiß darauf den scheiß Punkt. Und als dann natürlich es 2-0 fiel in Fürth, habe ich gesagt, ach du Scheiße, 2-0 in Fürth. Hinter mir der Typ, oh Gott, 2-0 in Fürth. So, habe ich die ein bisschen mit angesteckt, weil das echt spannender war als unser Spiel. Und da habe ich gesagt, ich rufe jetzt den Basti an, liebe Grüße. Und rate, was in dem Moment passiert ist. Der Basti ruft an mit, ja! 3-0! Das war schon heiß. Das war schon heiß. Aber das kann er in der Bananenflanke in der nächsten Folge kann er selber erzählen.
Ja, das war ja auch so. Während dem Spiel habe ich manchmal gedacht, Okay, ich könnte ja jetzt auf Konferenz umschalten, weil das ist tatsächlich spannend.
Unser lieber Freund Matze hat, der macht doch auch die Match-Reactions und die haben auch Konferenz gemacht.
Mhm. Ja, jedenfalls habe ich dann aber so gedacht, nee, dann muss ich ja den anderen komischen schwarz-weißen Leuten beim Aufstieg zugucke. Ich
die ohne NLZ?
Die mit ohne NLZ, genau.
Die trainiere wohl auf verschiedene Plätze, ohne Mist, die haben kein NLZ. Wie kann man was lizenzieren, was nicht doof ist? Das muss ich noch, also ich hätte gern irgendwie mal gesehen, wo das NLZ ist. Ich weiß ja, wo das sind. Wo soll denn das sind? Es gibt keine Postanschrift. Was ist denn das?
Ja, weißt du, wenn, dann kann es ja nur in St. Ingbert sein, aber ich habe da nichts gelesen drüber. Nichts bewusst, sei es mal so.
Weiß jemand, wo es NLZ vom SV Elversberg ist? Ey, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich habe mich dort mit heute durch Zufall beschäftigt, weil jemand schrieb, die Talentschmiede. Ja, ich habe zuvor noch nie was von der Talentschmiede dort gehört. Naja.
Naja.
Jedenfalls lieber zurück. Chat, auf die Fragen kommen wir nach der Aufnahme, ja? Zurück, okay.
Naja, jedenfalls zurück. Fürth war ja vom Heimspiel, da war jetzt ist so die Stimmung so ein bisschen gekippt, weil es zwar ein Sieg war, aber das Spiel war ja sehr mau.
Was für einer. Ja, da war noch.
Ja, genau.
Der Kleine war noch Trainer in Fürth, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und nee, hatte es.
Was? War schon der
Neue. Das war Thomas Kleine, oder?
Nee.
Ach so, wir sind beim Rückspiel?
Ja.
Ah, okay. Nee, beim Hinspiel war aber Thomas Kleine noch Trainer. Ja. Und das war aber auch nicht so deutlich, wie es sich. Also im Pokal meine ich. Das war nicht das Hinspiel, das war das Pokalspiel geführt.
Ja, der Pokalspiel ist ja mal übergangen, aber ja.
Ja, genau. Deswegen habe ich das jetzt durcheinander gebracht. Aber da habe ich dann auch gedacht gehabt, ey, meine Fresse. Ja, das war ziemlich, ziemlich eng. Das enger, als man es lieb war, gefühlt. Aber gut. Rückspiel. Stimmt, da war Heiko Vogel, war Trainer in Fürth.
Ja, und er hat mich auch so beeindruckt, wie er da an der Seitenlinie stand, wie er da sein Team gecoacht hat, weil das war für mich der beeindruckendste Trainer diese Saison.
Er hat aus dem wahrlichen Sauerhaufe Mannschaft, die nicht so qualitativ auf dem Zettel ist, also nicht so wie unsere beispielsweise, sieht man an der am Kostefaktor, aber Heiko Vogel hat es geschafft, dass er diesen Sauhaufen nochmal irgendwie zum Leben erweckt und tatsächlich neue Kräfte nochmal freisetzt. Und das muss man lassen, das hat er geschafft. Er ist für mich kein gescheiterter Trainer, sollte die Relegation negativ ausgehen für Fürth. Er hat natürlich in der vorherigen Station nicht immer geglänzt, das ist in Ordnung, aber das, was er da macht, das kann sich schon sehen lassen. Ich meine, mir hatte was Ähnliches damals, das war ein wahrlicher Sauhaufen in der Saison 2007, 2008. Und da hat man zum Glück Milan Čašić, der, okay, gut, sagen wir es, wie es ist, Milan, über Milan kann man auch durchaus diskutieren. Nichtsdestotrotz hat auch er dank seiner Charakterstärke aus einer Mannschaft, die ich meine, gefühlt ist in der Saison gab es immer Spiele, wo Abwehrspieler gegeneinander gerannt sind und man konnte froh bei sein, Fürth, dass man noch mit 11 bei oder uns
damals bei FCK.
Damals bei uns
ja.
So, also von der Tapsigkeit und von dieser einfach fehlenden Mentalität können wir auch ein Liedchen singen, ja. Und das kann nicht jeder Trainer. Das haben wir damals mit Fronzek erlebt. Das war ganz schlimm, finde ich.
Oh, jetzt komme ich aber mit Namen.
War das jetzt das Schlimme oder nicht? Das war die Katastrophe schlechthin. Ich meine, da kenne ich noch ganz andere interne Geschichte, das lasse ich aber jetzt mal weg, weil das war auch nicht nur der Trainer, ja, das waren auch ein paar Spieler und heute denkt noch einer irgendwie, oh, schade, dass der nicht bei uns ist, ey, am Arsch die Waldfee. Ich bin froh, dass von den Spielern keiner mehr da ist. Also die ich da so ein bisschen krasser in Erinnerung habe noch. Egal. Ja, und deswegen denke ich, ist Heiko Vogel, wie gesagt, der richtige Mann in Fürth. Und ich glaube, für nächstes Jahr sollten sie die Klasse halten, sind das vielleicht nicht zwingend sichere 6 Punkte. Aber zumindest sichere 3.
Ja, mein, die haben die Saison auch Footcoin, ne? Der ist ja jetzt schon weg, geht ja zu Frankfurt zurück. Ja. Aber ist halt jetzt auch nicht umsonst Torschützenkönig geblieben und ich glaube, Fürth kann da 3 Kreuze machen, dass sie den diese Saison hatten. Aber gut, sei es, ich gönn's ihnen auf jeden Fall und bin gespannt, was da in der Relegation passiert. Aber nochmal zurückzukommen auf die Saison, ja, wie gesagt, in 1-0, das für sehr viele Diskussionen gesorgt hat, dann gewinnst du beim Absteiger Münster und dann bist du zu dem Zeitpunkt auf Platz 6.
Was aber auch ein schlimmes Spiel war, ne, gegen Münster.
Ja, war auch nicht super, aber du hast dann halt irgendwie 7 Punkte Rückstand auf den 3. Platz, also es wird schon mehr und dann beginnt halt die Horrorbilanz schlechthin. Du verlierst zu Hause gegen Paderborn, auch wieder einen Elfmeter nicht bekommen, einen komischen Elfmeter gegen dich bekommen. Dann verlierst du in Bochum auch ein brutal schlechtes Spiel in Bochum, ja, wo du da die ersten paar Minuten überrollt wirst, aus dem Nix ein Tor machst. Und trotzdem gehst du dann am Schluss runter. Aber halt auch mit Statistiken, Torschüsse 17 zu 9 und fühlt sich noch gut an, hört sich noch besser an, wie es tatsächlich sich angefühlt hat. Und hast dann nochmal einen Ausreißer gegen Karlsruhe mit 3-0, hast dann aber nochmal eine geile Choreografie, ja, mit der DFB-Pokalszene von 96 mit Martin Wagner, das auch phänomenal war. Du bist dann irgendwie ein paar Tage am Feiern, weil der 4-0-Sieg schon, oder der 13-0-Sieg fantastisch war. Und spielst dann in Nürnberg und da geht's halt wieder runter und drüber, weil du halt wieder chancenlos 3-0 untergehst. Und das war genau die Phase, wo dann die schlechten Auswärtsspiele nach Darmstadt, nach Bochum, dann auch in Nürnberg wieder komplett unter die Räder kommst. Und das war auch so ein bisschen die Phase, wo die Diskussion um Lieberknecht anfing, so richtig krass. Ich meine, so richtig beliebt bei den Fans war irgendwie die ganze Saison nicht, aber das war dann so, tatsächlich die Hauptphase, wo es dann in die andere Richtung ging. Ja, und trotzdem hast du dann gegen Düsseldorf gewinnst du nochmal 3-0, in Berlin 0-1, wobei auch hier muss man sagen, hier war ja Berlin viel stärker als wir, ja, weil wissen, was da die Torschussbilanz war, aber gefühlt hat ja nur Berlin gespielt. In der ersten Hälfte schon brutal viele Chancen, die muss eigentlich Hertha 2-3-0 führen. Und Berisha macht das Tor und du gewinnst halt glücklich 0-1. Das Schöne war, dass du da Berlin die Party gecrasht hast. Aber schon zu dem Zeitpunkt war er ja aus dem Aufstiegsrennen draußen.
Ja, klar.
Ja, und dann hast du halt wieder, dann wird's halt total wild. Du verlierst bei den Absteigern oder damals Abstiegsplatz stehende Kieler mit 3-0. Du verlierst zu Hause gegen Braunschweig. Und ja, also das waren 2 Spiele. Was will man dazu noch sagen? Nix, ne? Ich merke schon, man kann nichts dazu sagen.
Schwierig. Ja,
und es geht weiter, dann spielst du gegen Dresden in Dresden, auch damals noch schwer im Abstiegskampf und verlierst auch mit 1-0. Auch chancenlos, auch 15-5 Torschüsse. Das heißt, wir haben zu dem Zeitpunkt 0 auf die Ketten bekommen, aber so gar nichts. Und dann gewinnst du die letzten beiden Spiele nochmal mit Bielefeld 2-0 und dann nochmal zum Abschluss gegen Magdeburg 0-1. Und im Endeffekt bist du sogar noch im Platz besser als in der Vorsaison auf Platz 6. Hast zwar einen Punkt weniger als letzte Saison, aber trotzdem auf dem Tabellenplatz nochmal vor Hertha sogar noch. Aber was fangen wir jetzt damit an? Mit dieser Saison.
Also, was man ja sagen muss, ist natürlich, es ist wichtig, TV-Geld, bla bla bla. Ne? Aber Gut, war jetzt natürlich auch wichtig. Ich habe das kann man alles nachgucken. Ich war recht überrascht, als das letzte Saisonspiel letztes Jahr gegen Köln vorbei war und direkt so gefühlt nach Abpfiff Thomas Hengen verlauten ließ, das Saisonziel für nächste Saison ist klar, besser als Platz 7, wo ich mir dachte, okay, gut, jemand, der sofort sowas ausruft, den nehme ich beim Wort, so, ne? Jetzt wurde das Saisonziel erreicht, aber sind wir mal ehrlich, also, will ich mal jetzt sagen, das war wirklich das Saisonziel.
Ja, und so geht es mir nämlich auch, weil jetzt waren so die Aussagen, ja, wir haben ja jetzt unser Saisonziel erreicht, ja, wir sind besser als letzte Saison und so in die Richtung gehen ja die Aussagen. Und da denke ich mal, ja, ist korrekt, aber ist halt auch leider nur die halbe Wahrheit.
Ja.
Weil nachdem, wie die letzten Spiele gelaufen sind, kannst du ja nicht zufrieden sein, oder? Du kannst ja nicht sagen, ja, alles super, alles toll, wir machen weiter so. Und genauso interpretiere ich das nämlich momentan. Mhm. Ja, Lieberknecht bleibt. Thomas Hengen hat auch nochmal gefragt, er versteht die Diskussionen gar nicht. Ich verstehe die Diskussionen schon. Auch wenn ich mir nicht sicher bin.
Moment, stopp, was für Diskussionen? Also welche genau? Ums wem Saisonziel oder was? Oder um seine Person?
Ja, allgemein um Diskussionen, dass das jetzt ja alles so schlecht wäre.
Es geht nicht darum, dass alles... Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Es ist nicht alles schlecht. Es ist halt aber auch nicht alles geil. Und dass man... guck mal, wir haben das jetzt innerhalb dieser Folge auch schon zwei, dreimal erwähnt und wohin auch relativ lang drüber gesprochen oder diskutiert, philosophiert, wie ja immer, dass das Bild, das sich da zeichnet, einfach oder gezeichnet hat, einfach nicht gut ist. Um das geht's. Diese Tendenz oder das Gefühl zu haben, dort, wo wir uns hinbewegen, Das ist irgendwie, das fühlt sich für uns an, wie wenn das jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist. Um das geht's. Es geht nicht darum, dass jetzt alles scheiße ist. Es geht nicht darum, dass man deutlich nicht um den Klassenerhalt kämpfen mussten. Es geht auch nicht um einen verpatzten Aufstieg. Es geht darum, dass man sieht, dass zumindest lange Zeit keine Entwicklung sichtbar war. Und wenn ich von Entwicklung spreche, heißt das nicht zwingend, dass es eine Entwicklung ins Positive ist, sondern vielleicht eben auch ins Negative ist. Man hat noch die Aussagen vom von der Offizielle im Hinterkopf, als Anfang gehen musste. Stillstand bedeutet Rückschritt. So, das habe ich ganz, 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 ganz oft in der Zeit, wo Trainer extrem diskutiert wurde, habe ich das gelesen und auch gehört. So, ja, okay, das wurde damals gesagt, als Anfang rausgeschmissen wurde, aber verdammte Scheiße, warum hat man damals, und das ist das, was wir nicht verstehen, warum hat man damals das bei Anfang so gemacht und jetzt nicht? Warum hat das damals gezählt und heute nicht? Das sind Dinge, die haben vielleicht auch was mit Hintergrundwissen zu tun. Okay, gebe ich wohl zu, das muss man jedem gestehen. Aber auf der anderen Seite, wenn du das öffentlich verkündest, dass es daran liegt, dass ein Stillstand da ist, ja, was ist denn das jetzt? Ist das eine positive Weiterentwicklung? Oder ist Rückschritt, wenn man so will, Rückschritt ist ja kein Stillstand. Aber ist es dann besser wie Stillstand?
Ja, du hast halt auch das Thema, dass du eine starke Hinrunde gespielt hast.
Ja, zum Glück.
Aber die Rückrunde war halt schwach. Also vor allen Dingen die letzten Auftritte waren schwach. Ja. Und das sagen ja auch Klos zum Beispiel, sagt allgemein wird das ja gesagt. Ich verstehe schon, warum sie das jetzt, also dass sie keine Trainerdiskussion machen, ist ja die Argumentation auch, dass wir Kontinuität brauchen und dass ja auch vieles gut gelaufen ist. Wie du schon sagst, ist ja auch richtig. Aber dann muss halt am Kader einiges passieren. Weil ich lese jetzt halt auch so oft, was kann Verein XY von Elversberg lernen? Keine Ahnung.
Gar nichts.
Aus verschiedenen Gründen.
Gar nichts. Das hat mal heute auch jemand am Telefon versucht, so auf die Nase zu binden. Ich gebe da drauf einen Fick. Warum mache ich das? Und warum sage ich das auch so krass? Erstens mal, weil es unser Podcast ist, da rede ich, wie ich will. Und zweitens, muss man es deutlich so sagen, damit der Leute einmal bewusst wird, wir waren schon öfter in Liga 1. So, das ist das erste Mal, dass Elversberg hochkommt. Das ist das erste Mal seit Bestehen dieses seltsamen Konstrukts, das wir alle irgendwie gar nicht so geil finden, aber trotzdem jetzt eine Menge dorthin pilgern, weil sie jetzt einfach Erfolg haben. Das ist das. So, und ich will mich gar nicht und wir können uns absolut nicht mit Elversberg vergleichen. Warum sollten wir das tun? Das wäre doch genauso an der Realität vorbei. Wir haben ein komplett anderer Kostenapparat. Wir haben eine komplett andere Historie, die im Übrigen auch schon viel, viel länger anhält. Das ist weder ein Vorteil, ich denke eher ein Nachteil, weil wir eben kein, und jetzt kommen wir zum großen Vorteil, kein zusammengekauftes Konstrukt sind. Wir sind kein Konstrukt. Wir sind ein Traditionsverein im Wandel. Und das ist aber nicht Geldgier oder sowas zu verdanken, sondern eher diesem scheiß moderne Fußball, der sich leider immer weiter kommerzialisiert und immer krasser absetzt von dem, was er ursprünglich mal war. Ich meine, denk mal an unsere Dachverbände. Das ist ja nicht nur der DFB. Der DFB bekommt ja auch irgendwo gesagt, was Phase ist, wie sieht's im internationalen Fußball aus. Wenn ich da an die FIFA denke, an deine scheiß Infantino, und das nehme ich nicht zurück, dazu stehe ich mit allem, was ich habe. So diese widerliche, korrupte Made. Das darf doch nicht wahr sein. So, als er angetreten ist, hat er ja gesagt, und da habe ich auch gedacht, schlimmer als Blatter wird es ja eigentlich jetzt nicht mehr. Ja, und Blatter hat jüngste Interview, was heißt jüngst, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, hat er ein Interview gegeben. Ich war erstens mal erschrocken, dass er noch lebt und dann auf der anderen Seite aber, wie alt er schon ist oder wie alt er aussieht, dass er gesagt hat, was nützt dir Macht, wenn du sie nicht missbrauchst? Ja, aber genau das macht Infantino. Infantino hat am Anfang noch gesagt, an seiner Antrittsrede, er würde dafür sorgen, dass es wieder um den Kern geht, um den Fußball. Der Fußball muss im Mittelpunkt stehen, heißt es, glaube ich, grob übersetzt. Ja, und was macht er? Ein Scheiß. So.
Guck dir an, was bei der WM passiert wird.
Alles, das ist alles total krank. Allein schon, dass Fußballfunktionär der Friedenspreis im Donald Trump überreicht. Warum vergibt der Fußballverband den Friedenspreis? Aber hast du Lacke so vor oder was? Kann. Was ein Bullshit. Gut, dann verleihen wir jetzt den unzerstörbaren Friedenspreis an den Connor. Nein, so es geht aber darum, um die Absurdität einfach mal aufzumachen, wie diese Verkettung einfach ist und was hier läuft. Das ist krank. Das ist ein System, das für mich vor Krankheit nur strotzt. Deswegen können wir uns nicht. Wir müssen uns als Traditionsverein so rum, das wollte ich eigentlich sagen, wir müssen uns als Traditionsverein natürlich damit abfinden, dass wir nicht nur ausgegliedert haben, sondern leider ist es heutzutage schon fast, es gibt ja noch ein paar EVs, so ist es nicht, aber schon fast nicht mehr anders möglich. So, du brauchst also auf jeden Fall externe Gelder. Du musst denken wie ihr Konzern. Deswegen funktioniert das gar nicht so wie in unserer Wunschvorstellung mit den Werte und so. Das ist zwar schön, wenn man die Philosophie weiterträgt, wenn man das denn machen wird. Nicht nur für Marketing, sondern auch so im Umgang miteinander. Das wäre sehr schön. Aber nochmal, so dieses komplette von Abrücke und so könne man nicht. Aber wir haben Identität und das haben andere nicht. Und darauf bin ich stolz. Und deswegen kann man uns nicht mit Elversberg vergleichen, man kann uns auch nicht mit Rasenballsport Leipzig oder Süderbrarup, was weiß ich wo, vergleichen. Darauf können wir stolz sein, weil das, was unser Verein erreicht hat, Das haben die nicht. Und das werden sie auch niemals. So, hab fertig. Ist gut.
Ja, Exposition aber das ist halt, das ist halt der Punkt, ja, dass wir jetzt versuchen, Kontinuität zu schaffen. Das hat ja, das war jetzt auch mehrmals eine Aussage. Auch Rainer Kessler hat das jetzt nochmal in die Runde geworfen. auch dann mit dem NLZ. Aber das ist, glaube ich, so der Weg, den sie jetzt gehen wollen. Das kann man machen. Aber dann erwarte ich aber halt auch, dass im Sommer der Kader entsprechend angepasst wird, weil das war eigentlich der Eingangstenor, den ich da geben wollte, was für ein XY.
Ja, das muss ja jetzt auch gemacht werden. Und der Kader wird rund um Thorsten Lieberknecht ausgerichtet. Deswegen finde ich jetzt diese Spekulation um den Co-Trainer irgendwie sehr strange, weil das auch mit ein Faktor ist. Wenn die gemeinschaftliche Philosophie nicht da ist, dann frage ich mich, okay, was ist das jetzt? Ist das irgendwie Mikado oder was wird da gespielt? Und auf der anderen Seite sollte Thorsten Lieberknecht innerhalb der ersten 6 Spieltage nicht liefern, was dann?
Ja, das ist halt das Thema. Ja. Also wir kennen ja alle das Spielchen und gerade bei uns, ja, wenn du halt einen angezählten Trainer hast, in Anführungsstriche, dann ist es beim FCK nie gut gegangen. Deswegen habe ich das ja auch schon in der letzten Folge gesagt und schreibe dabei, es ist hohes Risiko, was du jetzt gehst. Ich kann das verstehen, warum sie das machen. Na gut, oder ich glaube, ich kann verstehen, warum dass du das machen. Aber
ist wie im nochmal, deswegen habe ich vorhin die Analogie aufgemacht mit dem Konzern, beziehungsweise es ist ja so, es sind ja Konzerne mittlerweile. Guck mal, es gibt im Prinzip, wir Fans, wir sehen natürlich aufgrund der Vergangenheit, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die Gefahren. Ne? Man kann das Risiko sehen, aber auf der anderen Seite als Macher, als Chef, wie auch immer, musst du die Chancen sehen und die gilt es zu greifen. Weil sonst kommst du ja nicht nach vorne. Wie willst du denn das machen ohne Risiko? Aber was bedeutet das Risiko? Wie hoch ist es? Und da muss man halt die Leute, die am Tier, also die aktuell hier sind, muss man das Vertrauen geben, weil sonst muss man mal sagen, wen man instellen müsse und wer das macht. Ah ja, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Im Wettkampfsport sowieso
nicht. Die gibt es vorher so nicht. Also ich meine, wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, weißt du, also ich habe eigentlich auch keine Lust drauf, da irgendwie einen Trainer zu holen, der schon 17 Mal gescheitert ist, ja.
Ja.
Oder so ein Top-Trainer wie Alois Schwarz, der jetzt mit Münster da erfolgreich war.
Alois Schwarz war schon bei uns, der kommt nicht mehr.
Ja, aber also du hast dann auch
das, ja.
Du hast jetzt auch bei Fortuna gesehen, ja, die haben jetzt einen jungen Trainer geholt, der auch mit Ende, der da ja auch hoch gehypt wurde teilweise. Da sind sie jetzt auch gescheitert. Das heißt, auch ein neuer Trainer ist ja ein Risiko. So ist es ja nicht. Ja, also wenn du einen jungen Trainer holst, weil ich glaube, so einen alten Hautdegen brauchen wir halt auch nicht, dann brauchst du schon einen jungen holen. Dann hast du halt auch, wie gesagt, hohes Risiko drin.
Für mich wäre es ein Mix. Das habe ich, glaube ich, so in der Saison noch gar nicht gesagt, weil ich mich immer zurückhalte mit meiner eigenen Meinung. Es geht ja viel mehr um in unsere Formate, die wir gemeinsam begehen. Ne? Geht es ja viel mehr um die Diskussion mit der Community und so. Und wenn Sascha und du einer Meinung sind, die ich vielleicht teile, muss ich aber trotzdem dagegen cool machen, weil sonst kaulen wir uns alle gegenseitig. Das sagt er so blöd. So, das ist ja auch albern dann. So, es muss ja irgendwie Diskussionsgrundlage da sein. Nur bin ich wirklich davon überzeugt, dass es vielleicht einmal cool wäre, so einen Mix zu haben. Einfach ein Mix aus einem jungen Coach und aus einem Coach, der im Prinzip schon Pferdekotze gesehen hat in dem Geschäft. Weil du hast das Problem, und das haben wir aber generell in der Gesellschaft, die Jugend. Die Jugend. Tickt halt auch ganz einfach anders als vielleicht noch bei uns. So in der Zeit, ne?
Und, ja, definitiv.
Wenn's wenn es dann halt um Ehrgeiz geht, wenn es um der eigene Anspruch geht, wenn es eben um diese charakterlichen Dinge geht, ne? Also beispielsweise, glaube ich, wenn du als Jugendspieler ohne große Bühne plötzlich eine große Bühne bekommst, steigt dir das logischerweise aufgrund von Social Media und schnellem Ruhm und so weiter. Also ich glaube, dass es heutzutage relativ leicht ist, den Boden unter die Füße zu verlieren.
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also wenn du jetzt mal ein bisschen weiter gehst, also den Blick ein bisschen von uns abwendest, sondern eher nach Bayern gehst, wenn du jetzt siehst, wie viele junge Spieler die haben, die ja jetzt schon in jungen Jahren so viel Kohle verdienen.
Redest du vom FC Bayern? Da muss man ja aber sagen, dass die ein gigantisches Nachwuchsleistungszentrum haben, ne?
Ja, definitiv. Definitiv.
Die Kotze, aber ich sag dir, die Kotze am Abend, die sind platt. Ich glaube, die trainiere, ich will jetzt nicht sagen härter als die Profis, aber das ist schon verdammt.
Ja, aber was ich halt meine, ja, wenn du da als Jugendspieler so viel Geld verdienst und so gehypt wirst, das kann ja nicht spurlos an dir vorbeigehen.
Tut das.
Und das ist, glaube ich, beim Kleinen, beim FCK halt auch, ja, oder bei den kleineren Vereinen.
Wir müssen gar nicht nur auf uns gucken, dass wir hatten beispielsweise Spieler schon bei uns, Grüße an Aaron Opoku beispielsweise, der ist ein fabelhafter Fußballer. Und der könnte noch viel, viel besser sein. Er steht sich aber meiner Meinung nach immer selber auf die Füße rum. Und wenn man dann halt nur hier und da mal ein bisschen die Ohren aufmacht, dann weiß man auch warum. So, das ist einfach schwierig. Was ist mit Mause? Meinst du, Uwe Koschinat sagt das einfach so, weil er den nicht mag oder was? Bullshit. Ich kenne doch den Uwe, Mann.
Ja, also bei Maus ist es ja halt schon interessant. Ja, wurde letztes Jahr in Fürth, also bei uns hat er es nicht gepackt. Ja, dann wurde er an Fürth ausgeliehen. In Fürth hat er auch nie eine große Rolle gespielt. Da hat er auch immer nur Kurzeinsätze gehabt. Dann war ja bei uns klar, dass er keine Chance hat. Dann geht er zu Rot-Weiß Essen und dann kommt ja das, was wir schon heute Abend thematisiert haben. Ist ja kein Zufall, wenn du dann bei drei Vereinen in so kurzer Zeit scheiterst. Wirft jetzt tatsächlich kein gutes Licht auf dich. Und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie jetzt einen Verein gibt, der ihn im Sommer nimmt. Also wer soll so einen Spieler denn holen?
Ja.
Ganz ehrlich.
So, und wenn du das jetzt halt so erlebst, brauchst du, ich meine, mit dem Friedhelm, guter Kontakt, so, wenn du den Männern von einst, sage ich mal, ja, respektvoll gemeint, nicht irgendwie, jo, die Obers von gestern, sondern das sind Leute, die haben im Fußball alles erlebt. Kennt man ja zum Glück ein paar. Wenn die Geschichte raushole und du denkst, so, das darf doch nicht wahr sein, ne? So, was die erlebt haben und was sie dann später als Trainer der Jungs weitergeben können, das kannst du dir nicht am Computer zusammenklicken. Und wenn du dann so die Aufmerksamkeit der Kabine bekommst und wenn da die Jungs im Einzelnen dann auch zuhören und die das auch wirklich aufsaugen und das auch verstehen können, das heißt, du musst ein guter Committer sein, ne? Du musst das gut mitteilen können, dann hält dich im Prinzip nichts mehr auf. So, das wirklich, das mit der Kameradschaft, das klingt immer irgendwie so nach Nachkrieg, ne? Nachkriegszeit, aber es ist halt so. Guck mal, es gibt Mannschaften, die fallen nach dem letzten Saisonspiel fallen die auseinander. Aber ne, wir sehen uns jetzt nicht mehr, aller dann, morgen früh abnormale. So, aber siehe da, unsere setzen sich oder haben sich jetzt am Montag ja auch nochmal zusammengesetzt. So, haben vielleicht noch was leichtes Auslaufen oder sowas gemacht, haben noch was gegessen und dann haben sie sich miteinander verabschiedet. So. In Magdeburg genau dasselbe Spiel. So, es gibt Mannschaften, da passiert das nicht. Bei uns habe ich so den Eindruck, dass das vielleicht erst jetzt wieder aufgegriffen wird. Weil vielleicht es das ist, was fehlt. Teambuilding, aber das brauche ich zum Ende der Saison halt nicht mehr. Aber das muss jetzt vielleicht durchgezogen werden, dieses, wir sind alle Kopf und Arsch. Man kann sich nicht alle können sich nicht gegenseitig oder miteinander verstehen. Das wird nie funktionieren. Mensch ist Mensch. Aber zumindest so diese, und da sind wir wieder im professionellen Fußball, man muss miteinander auskommen, ob man will oder nicht. Und man muss klar sein, du spielst nicht für dich, du spielst für den Arbeitgeber, beziehungsweise du bist für der FC Gado. Ist gut.
Ja, ich meine ja alle erfolgreichen Teams. Und dann merkst du ja, dass es da im Team stimmt. Also das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung. Ist wie bei deiner Arbeit auch. Wenn dein Team schlecht ist, dann kann auch das Team keine gute Arbeit leisten. Das ist so
quasi ja, immer da, das. Ist. Da ist halt alles nichts wert. Da kann ich trainieren, wie du
willst. Und trotzdem, genau das. Und trotzdem hatte ich jetzt das Gefühl, dass unsere Mannschaft jetzt da, also man hat ja auch so ein Gefühl, ja, wenn ich an die Abstiegssaison denke oder so, boah, da hattest du ja, da hast du ja aber immer gemerkt, dass es kein Team ist, dass es da nicht drin passt. Keine Ahnung, was, dass da Stunk ist, dass Spieler A, Spieler B nicht mag, war ja offensichtlich.
Ach, lange habe
ich das.
Ah, nee, das erzähle ich nicht. Nee, ist gut.
Das Gefühl habe ich halt, das habe ich diese Saison jetzt nicht, das muss ich auch sagen. Es fehlt halt ein Leader, klar, aber dass es jetzt die Mannschaft sich so untereinander verkracht ist oder Grüppchen
so. Aber der fehlt schon so lang, das ist das, was ich nicht verstehe. Ja. Der fehlt doch schon so lang. Warum kriegen wir keinen Scheiß-Leader? Warum will keiner Verantwortung bei uns übernehmen? Reden zu viele Leute drauf ein. Können die Leute.
Du meinst jetzt von extern oder was?
Ja, also ich meine. Extern, intern, scheißegal. Fakt ist, dass bei uns generell jeder meint, er hätte Ahnung von Fußball. Ich weiß, kann man dann nicht mal uns auch. Ja, doch, wir sagen eigentlich, dass man keine Ahnung hat. Aber so die. Wie soll ich denn sagen? Es kommen von überall Impulse. Und ein paar Impulse muss man vielleicht einfach rechts drin, links wieder rausgehen lassen. Nur mal so Gedanke.
Ja. Ist schwierig. Naja, jedenfalls, wenn wir vielleicht nochmal kurz auf die Saison gucken, es ist ja auch auffällig, ja. wenn du halt so auf die Statistiken guckst, was wir da als FCK zusammen geschafft haben, da sind jetzt nicht viele Werte drin, wo wir irgendwie top waren, ja. Wenn irgendwie der Top-Torschütze war mit, jetzt finde ich es gerade nicht. Achso, hier. Mit Ivan Britan hatte 11 Tore, Marlon Ritter 9, Skitte 9, das sind jetzt keine Top-Werte, ja. Mhm. Wenn du jetzt halt auf die Liga guckst, Britan war 14. Ja? Mit seinen 11 Toren war er auf Platz 14. Vorlagen war der Top-FCK-Spieler Paul Juli auf Platz 23. Es gibt eine Statistik, die führen wir an. Die meisten gelben Karten hat Fabian Kunze.
Naja, ich habe 15 Stück Titelblöcke und Pokémons gesammelt und er macht halt so.
Ja, und Kral hat auch noch Top-Werte gehabt. Also Kral war einer der Top-Torhüter der 2. Liga. Viele Grüße an Sascha. aber Kral war tatsächlich einer der Top-Spieler der Liga. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber.
Bei uns ist jeder in der Mannschaft, und dabei bleibe ich auch, weil sich das leider nicht geändert hat, die Mannschaft einmal top, einmal flop. Das ist so. Die haben Spiele gehabt, guck mal, was der Kral alleine schon in einem Spiel für Parade geschlagen hat. Einen Spieltag später hast du die Leistung nicht mehr wieder erkannt. So, was ist denn das? Was ist mit dem jetzt los? Gab es vorher Obstwasser statt Isos da oder was? Das sind so. Aber das zieht sich durch.
Ja. Was aber halt doch wiederum top waren die Zuschauer. Zuschauerzahlen. Da war ja Rekord dieses Jahr, weil die meisten Zuschauer oder ja Zuschauer über die Saison übergreifend. Das ist halt schon top. Auch die Dauerkarten waren ja vor der Saison knapp am Rekord vorbei mit 32.600. Der Rekord war, glaube ich, bei ca. 33.000 in der Champions League-Saison 98-99. Aber das ist halt schon phänomenal. Da sind wir ja auch schon mal zum Beginn der Sendung drauf eingegangen. Also das ist halt schon krass. Und da bin ich echt gespannt, was da sich nächste Saison tut mit Dauerkarten und auch mit den Zuschauerzahlen bei den Heimspielen.
Naja,
ganz ehrlich, die Spiele in der Rückrunde.
Verkauf ist ja jetzt gestartet. Ne?
Genau. Ja. Also verlängert eure Dauerkarten, wenn ihr das nicht gemacht habt. Ja, aber da bin ich echt gespannt, was kommen
jetzt geklickt. Mein Rechner lädt gerade irgendwas, Entschuldigung.
Okay.
Ach, der ja. VLC-Player habe ich angemacht. Uff, Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre schon was Schlimmes.
Ja. Nichtsdestotrotz, am Ende Platz 6, ich meine, im Grunde können wir da echt stolz drauf sein. Ich bin immer noch froh, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun hatten, gerade wenn du jetzt am Wochenende nochmal gesehen hast, wer da alles wie im Abstiegsszenario mit drin war. Und man muss ja auch mal sagen, Braunschweig und Magdeburg letztes Jahr nicht, aber sonst waren die Mitaufsteiger mit uns, mit den beiden, waren immer mit im Abstiegskampf. Braunschweig jede Saison bis zum Schluss gekämpft, irgendwie um den Klassenerhalt. Von daher war das diese Saison so entspannt, dazu zu gucken. Und ganz ehrlich, das war Aufsteigen, hätte ich vor der Saison eh nicht gedacht. Für mich war das halt, und als kleines Fazit, wirklich nur traurig, dass wir da so viele richtig schlechte Spiele hatten. Also nicht, dass wir die Spiele verloren haben, war nicht das Dramatische, aber wie wir halt gespielt haben, einfach bodenlos, ohne Offensivaktionen, ohne kämpferische Leistung. Die Laufleistung war teilweise echt brutal schlecht. Auch die Pässe, die wir da gespielt haben, grauenhaft. Und auch die wenige Selbstreflexion vom Trainer teilweise, das ist das, was
ja, zumindest das, bei mir was so vermittelt wurde, ne? Ja.
Ja.
Es ist halt wirklich nicht von der Hand zu weisen. Ich bin kein Freund von Statistik, so, weil ich meine, Papier ist immer geduldig, so, ne? Auf der anderen Seite ist es aber durchaus wichtig, so Statistik für dich, wenn du im Trainer-Business bist. Ja, weil du musst ganz genau wissen, wo musst du als nächstes ansetzen und welche Hebel musst du umlegen und sowas, ne? Wo musst du dich noch verbessern oder beziehungsweise wo muss die Mannschaft noch was drauflegen und so. Das kannst du doch nicht irgendwie erzählen, nö, ich höre keine Kritik. War alles super. In Italien, das war, glaube ich, die härteste Aussage der Saison für mich. Italienischer Spitzefußball. Guck mal, und das Schlimme ist doch, das ziehen wir uns doch nicht aus der Nase so. Das ist echt passiert.
Ja, auch gerade bei dem Thema mit Bielefeld, ja, da, wenn du dir halt auch die Statistiken anguckst, wie die Torschüsse, ja, die oder das Torschussverhältnis, 15-4 Torschüsse. Das heißt, wir hatten da auch, oder X-Goal-Wert von 0,55 zu 0,11. Das heißt, du hattest halt auch in dem Spiel maßlos Glück, dass du einfach nicht verloren hast. Und das war auch, das ist halt das, was ich meine. Ja, es ist ja nicht nur, dass du die Spiele verloren hast oder unentschieden, sondern einfach das Wie, das ist das Große. Und wenn du dann halt einen Trainer hast, der so Aussagen dann auf der PK bringt, das macht das Feeling halt einfach nicht besser. Es macht es einfach nicht besser.
Nee, vielleicht sogar noch schlimmer.
Ja.
Ja.
Trotzdem, sollen wir vielleicht auch noch unsere Top- und Flop-Spieler diese Saison.
Ja, sehr gern. Mach halt. Ja.
Ja, Britannien war halt schon ein Top-Spieler, glaube ich, diese Saison für mich. Mit der Verletzung war es halt echt ärgerlich. Also eigentlich der zweimal vielleicht einmal in Berlin spielen im Pokal und dann halt natürlich Achillessehnenriss. Bis dahin für mich der Spieler der Saison, obwohl er da irgendwie gefühlt ein paar Spiele gebraucht hat, bis er drin war. Ja, ansonsten Flop. Ich glaube schon Rasmussen, ne? weil die Erwartungen... Digga,
Chernev. Für mich Chernev.
Ja.
Was war das so?
Ja, die beiden. Ja, Chernev hat auch irgendwie am Anfang gespielt, dann wieder ausgewechselt gegen Fürth nach 20 Minuten oder was. Seitdem keine Rolle mehr gespielt. Ist zum Glück nur geliehen, aber ja. Aber Rasmussen hat man sich halt echt so viel erwartet irgendwie, ne? Weil er kommt da von RB.
Auch.
Salzburg. Salzburg ausgeliehen, wo du dachtest, ja, internationale Erfahrung.
Ratteball, ja. Ja, ich meine, das muss ja nicht zwingend was Schlechtes bedeuten, so. Aber du siehst doch, ach komm.
Ja, was ich meine, die, dass du halt bis zum 28. Spieltag so viele Varianten von Dreierketten gespielt hast und dann wechselst du gegen Berlin und gegen Nürnberg spielst du dann mit Viererkette. In Berlin geht's gut, aber nur weil Berlin einen schlechten Tag hattest und dann gehst du in Nürnberg mit Viererkette komplett unter. Ja, ist halt, und ja, du hast halt viel zu viele Varianten in der Abwehr gehabt, die sich nie einspielen konnten. Und das hast du dann, glaube ich, auch gemerkt, dass es so ein Hauptproblem ist, die Abwehr. Schon wieder die Abwehr. Weil gefühlt haben wir seit dem Aufstieg immer das Problem, dass unsere Abwehr nicht stabil ist. Und jedes Jahr kaufst du gefühlt 5 Abwehrspieler. Und hast trotzdem noch das Problem.
Ja, und jetzt nochmal die Frage, warum funktionieren manche Spieler einfach nicht? Und das fragen wir uns jetzt nicht seit gestern so.
Nee. Das ist wahrscheinlich auch die Kunst, dass die Spieler zueinander passen. Ich weiß es nicht. Die Frage ist es halt, und da bin ich halt so wenig bei den anderen Vereinen drin, außer jetzt mal die Top-Mannschaften, die die ganze Saison performen, das sind aber auch nur 3 oder 4 Stück. Wie ist es bei den anderen Vereinen? Wenn du unten drin stehst, kann deine Abwehr ja auch nicht stabil sein. Haben die dieselbe Diskussion wie wir?
Also führt auf jeden Fall.
Obwohl sie ja noch einen Spieler mit Elvedi von uns haben.
Der dort im Übrigen wirklich hervorragend funktioniert. Ich beiß gleich ins Mikrofon. Da wären wir nämlich wieder bei dem Thema, weißt du?
Ach komm, scheiß drauf.
Ja, mein Elvedi war ja auch Stammspieler mehr oder weniger bis zum
Ja, Winter. Aber was hat er manchmal dahin? Ja, gut.
Ja, er war gegen Nürnberg zum Beispiel, wo er den Elfer verschuldet, dann war noch ein Spiel, wo er an dem Gegentor mit Schuld ist. Er hat jetzt nicht unbedingt so performt, dass du sagst, im Winter gesagt hast, ja, es ist jetzt aber ein Riesenproblem, dass Elvedi geht. Sowas halt auch nicht. Und deswegen ist es interessant, dass er da in Fürth so abliefert.
Schlimm.
Ja, aber wie gesagt, dann Elversberg und Schalke steigen direkt auf. Relegation, Paderborn reingerutscht im letzten Moment noch, weil es Hannover wieder verkackt hat. Ich meine, Hannover ist irgendwie auch putzig, ja. Das gefühlt jedes Jahr noch irgendwie verkacken am Schluss. Ja, so spielt Tobiak halt weiter zweite Liga, was soll's. Aber ganz ehrlich, denkst du, dass Paderborn irgendwie eine Chance hat gegen Wolfsburg in der Relegation?
Ich hoffe es inständig weh, unsere 2 spezielle Freunde aus Wolfsburg. Und die hätte ich gern dann in den Unzerstörbar-Podcast eingeladen, alle beide.
Ah, jo. Ja. Also Paderborn, steigt euch an.
Ne, Paderborn macht's. Hopp, ich feuer euch ein. Kühe, Schweine, Paderborn. Ja.
Ja, aber und was dann
diese Rufe, keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall, Ausgang Gästeblock steht es groß. Also ist es keine Beleidigung für die anscheinend.
Okay.
Was dann? Das stimmt?
Nee, alles gut. Nee, glaube ich. Dann Preußen und Preußen-Münster und Fortuna Düsseldorf steigen ab. Also mein Fortuna.
Fortuna für alle, jetzt erst recht, das wäre
unser Ding. Ja. Dass die da am letzten Spieltag wegen einem Tor da direkt. Trick fand absteigen ist crazy.
Fand ich wunderbar. Ich finde, es ist natürlich ist es krass irgendwie, wenn du so siehst, Fortuna Düsseldorf, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, es ist Fortuna Düsseldorf.
Ja, mein Mitleid hält sich auch in Grenzen, ganz
Scheiß ehrlich. Drauf, Alter.
Ich habe das voll gefeiert, also bei Blue Sky und so ging's ja sprüchenmäßig brutal ab, was Fortuna angeht, und ich habe jeden Einzelnen gefeiert. und ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass Fortuna für alle jetzt nicht mehr stattfinden wird in der dritten Liga.
Warum? Warum? Kommt jetzt gar keiner mehr, oder wie?
Ja, wahrscheinlich werden dann nochmal die Freikarten wegkommen, keine Ahnung.
Ich habe mich über Fortuna für alle schon bevor das erste Mal stattgefunden hat, also das war im Übrigen das Spiel gegen uns, war zum ersten Mal, glaube ich, Fortuna für alle.
Ja.
Sellemolz. Ich habe mich ordentlich drüber ausgelassen, weil sowas nichts mit dem Fußballerlebnis zu tun hat, sondern nur einem ganz bestimmten Zweck dient. Komm, ist scheißegal. Lass mal das Gespräch sprengt. Wir haben ja jetzt schon unser Zeit gesprengt.
Ja.
Der Zobel hat aber auch gelabert. War wirklich schlimm.
Ja, wie gesagt, Düsseldorf im letzten Spiel wegen einem Tor auf den direkten Abstiegsplatz. Mich hätte es echt gefreut, wenn Fürth noch ein 4-0 gemacht hätte oder Schalke 2-0 gewonnen hätte.
Du, wäre nämlich Braunschweig ganz heiße abgerutscht. Situation im Fürth-Spiel im Übrigen.
Das Abseits-Tor.
Nee, es war ja kein Tor, es ging um einen Elfmeter, glaube ich. Das meine ich. Wo er zeigt auf der Punkte-Schiri und
also war Abseits
Elfmeter, aber es war vorher Abseits-Situation, angeblich. Also in der Bewegung selbst sah ich keinen Abseits, Anne, über die Kameras, aber wenn du dann so eine Sekunde vorspulst, der Ball ist meiner Meinung nach da aber schon unterwegs, ne?
Mhm.
Ich sah nichts. Ich sah nichts. Ist alles super, ist alles toll. So, und dann schwenkt es halt in dieser Animation dann halt so um und du siehst, dass wer war das? Footcoy oder wer, was weiß ich, ist auf jeden Fall zur Hälfte im Abseits mit dem Oberkörper. Und da frage ich mich dann halt, ah, jo, alles klar. Wie eindeutig.
Ja, allein, dass die Perspektive, die kommt ja immer so ein bisschen von vorne quasi, ja, oder meistens also
das,
so ein bisschen
man kann, von. Man kann das eigentlich ganz wunderbar lösen, indem man noch zwei kleine Kameras links und rechts positioniert und dann kannst du das viel, viel besser auch mit einer Software analysieren, wie nur so. Weil
aber
das
dann kommt,
ist schon richtig grob.
Aber dann kommt
es aber noch. Das nur scheiße bei Fürth jetzt. Das sah ich in der Saison schon relativ oft, nachdem die Kritik, und das können wir vielleicht noch einwerfen zum Schluss, als die Kritik im Laufe der Saison am VAR total hochkochte. Nicht nur bei uns, aber auch bei uns natürlich. So, und auf einmal sprach irgendwie gefühlt jeder andere Verein ebenfalls über den VAR und wie scheiße doch alles ist. Und dann war plötzlich eine Zeit lang nichts mehr von VAR zu hören und nichts mehr von VAR zu sehen. Auf einmal kommt wieder Torlinientechnik zum Einsatz. Wo du denkst, was ist denn das? Wo haben sie denn das jetzt her? Gibt's das noch?
Ja,
das darf da nicht vor sein.
Also bei den Abseitstoren, da frage ich mich halt immer, du musst ja dann, wenn du das schon so machst, wie sie das machen, dann musst du ja den Zeitpunkt von dem Abspiel, der ist ja dann entscheidend. Und da frage ich mich halt, kannst du das sicherstellen, dass du dann den Moment wirklich hast? Also, die Frage stelle ich mir immer. Ich kann die Frage nicht beantworten.
Du kannst das alles, also ich beschäftige mich ja beruflich gerade auch mit dem Thema Videoanalyse und Automatismus und sowas. Das kann man selbstverständlich machen. Aber so wie es gemacht wird, finde ich das, da ist noch ein Müh-Interpretation. Digitale Interpretation. Mir lebe Zeit von KI beispielsweise. Und wenn man der KI oder auch diesem Algorithmus, der programmiert ist, zu sehr vertraut, ohne danach zu gucken.
Ja, zumal es ja aber jetzt auch wirklich um viel geht, ne? Es ist jetzt nicht, dass du das sagst, dann gewinnen sie halt nur 3-0, sondern geht es ja wirklich um ein Tor und das Tor ist ja jetzt entscheidend, ob du absteigst, in die Relegation kommst oder drin bleibst direkt und dann ist es schon hart, also ja. Freundlich ausgedrückt.
Naja, Entschuldigung, es geht immer auch um Arbeitsplätze, die wegfallen. Du musst die Infrastruktur anpassen, in dem Falle verkleinern. Nochmal, es geht nicht nur um irgendwas, es geht nicht nur um irgendeine scheiß Liga. Für uns Fans, okay, gut, ne, klar, Liebe kennt keine Liga. Aber sind wir mal ehrlich, spiele mal halt lieber, gehe Schalke oder gehe jetzt hier, was weiß ich, wollen wir echt irgendwie gehe Heidenheim. Welches halt dieses oder noch schlimmer, hier VfB Lübeck und so, ich bin froh, dass wir da nicht mehr hin müssen.
Ja.
Also jetzt ohne deine Vereine irgendwie was Böses zu wollen, ne? Bei allem Respekt, aber so, man spielt doch lieber gegen andere Traditionsmannschaften in ähnlicher Größe oder wenn nicht sogar noch eine Tacke größer, wie beispielsweise, ich finde halt mit dem Einzugsgebiet sind sie halt Riese-Club Schalke. Alleine diese Atmosphäre und die Schlachtebummler, die auch von denen mitreise und sowas, ja? Ganz anderes Ding. Ganz anderes Ding. Das ist Fußballatmosphäre. Das ist so viel Tradition in auf einem Haufen, das, da geht uns doch alle das Herz auf und beim DFB automatisch halt der Geldbeutel. Aber nicht zum Rausholen, sondern zum Rinnmachen. So, warum hat man sich in der letzten Saison so echauffiert darüber, dass die erste Liga nicht so viel Zuschauer hatte wie die zweite Liga? Erinnerst du dich noch dran?
Ja, klar.
Ah ja, woran liegt denn das? Woran liegt denn das? Was ich die DFL bzw. DFB, die eigene Liga, kaputt mache? Mit ihren seltsamen
Konstrukte, die da spielen. Konstrukte,
die sie da zum Vorschein gebracht haben. Ja?
Guck dir die erste Liga an. Ich meine, Meisterschaft ist eh langweilig. Dann kommt es vielleicht noch ein bisschen drauf an, wer in die Champions League kommt. Wobei halt da auch, weiß nicht, das sieht jemand, ob Hoffenheim da reinkommt. Also Stuttgart, ja, klar, weißt du, aber...
Weißt du, was mich gefreut hat? Jetzt mal ohne Scheiß. Die einen sagen, es ist respektlos. Ich sage, es ist verfickt nochmal Fußball. So, nehmt uns das jetzt nicht auch noch weg. So dieses gegenseitige Gemobbe und so ein bisschen Gefobbe. Ja, solange man muss sich ja nicht gegenseitig an die Kehle oder so. Aber als auf Marieplatz dieses große FC Bayern-Logo, du weißt, was ich meine.
Mit den Liebesgrüße. So,
ich finde die Idee und die Umsetzung so lustig, dass ich, ach Gott, wie dämlich, oder? Ach Gott, wie sau, sind wir mal ehrlich, wir hätten auch nicht drauf geguckt. Wir hätten auch gedacht, oh, da haben die Ultras wieder gebastelt, klasse, sind wir dabei. Ja, so, zack, Mitte drin statt nur dabei. Das geht wahnsinnig schnell. Und das hat schon für Lacher gesorgt. Also komm, also ich habe mich kaputt gelacht, weil lieber sehe ich sowas, wie, was weiß ich, wie Masseschlägerei an der Raststätte oder sowas.
Ja, das ist ja gar
keine Diskussion. Oder versprayter Mannschaftsbus. Hat man.
Ja, das hatten wir ja auch selber schon.
Oder hier, dass Fans von der Polizei zu ihrem PKW eskortiert werden müsse. Grüße nach Rostock. So, was zum Teufel? Wo ist denn die Grenze? So, natürlich batscht's irgendwo, Mo. Ist hier in Ordnung, aber die Ausmaße müsse, denke ich, nicht sein. Oder dass man sich anstrengt, dass Pyro irgendwie in irgendeinem abgesteckten Maße legalisiert wäre kann. Und dann gibt's irgendwelche Arschbacke, die da hingehen und schieße mit Leuchtrakete auf Tribüne.
Also das mitbekomme von Rostock in Saarbrücken?
Ja. Dumm. Dumm. Ja, der Embe. Kennst du doch der Embe? Ne?
Ja.
Der streamt heute oder morgen mit dem FC Saarbrücker. Ne?
So.
Ey, klar habe ich, als ich die Story gesehen habe, ihm so ein Kotz-Smiley geschickt, aber auch Augenzwinker-Smiley. Weil als wir in Magdeburg waren, habe ich ein paar Worte losgelassen. Soll sich jeder über seine Mannschaft freuen, gar kein Problem. Und trotzdem denke ich, dass Attiger Arsch ist. Das habe ich laut gesagt natürlich, weil ich war ja mit dem Magdeburger in Kontakt. So, aber ich denke wirklich aus dem tiefsten Innere, dass wir in der Gesellschaft ganz andere Probleme mittlerweile haben wie scheiß Fußball. Und wenn man jetzt so das bisschen Leben, das wir hier noch haben, dieses in Anführungszeichen unbeschwerte Leben, es sei denn, es geht halt um die Klasse halt natürlich, wenn wir das auf der Strecke lassen, haben wir ja gar nichts mehr zu lachen. Also warum
ja, soll man
das Fußball zu ernst nehmen? Das ist Quatsch. Solange es um Existenzängste geht, finde ich, gehört gewisses Gefobbe untereinander einfach dazu.
Ja, ich finde es, also gerade zu diesem Thema, ich finde es halt schwierig, ja, wenn es da immer die komischen Ministerientreffen da gibt, wo es dann darum geht, ob da, es schwebt ja immer so ein bisschen mit, weil man das ja auch schon aus England und so kennt, dass da keine Gästefans zugelassen sind, das schwingt ja immer so leicht mit und dann hast du halt immer so Idioten, die da wirklich Raketen und die,
ja, lange.
In
genau
die anderen,
das ist es.
In die anderen Blöcke schießen oder Bengalos reinwerfen.
Ja, das ist Wasser auf die Mühlen von deinem
Politiker. Genau das. So. Guckt er das an, was da halt bei Dresden gegen Berlin passiert ist.
Krank.
Da, Da hast du dann halt auch als normaler Fan kein Argument dazu.
Ich natürlich habe das nie früher gemacht, dass man andere Fans provoziert hätte. Nö.
Ja gut, aber da,
wir haben sie immer mit Handkuss begrüßt. Ajo, haben wir am Polizeiauto gewackelt. So, was soll ich denn erzählen? Mainz aus dem Sonderzug ausgestiegen und herzlich willkommen, liebe Lautra. In dem Moment hat der PKW angefangen zu wackeln. Der Polizeibus angefangen zu wackeln. Ah ja, klar, natürlich. So, aber wir haben gewusst, wann Schluss ist. Naja, manchmal nicht. Aber das heute sind andere Ausmaße. Darauf will ich hinaus. Und so, wenn's, guck mal, Leuchtrakete auf andere Leute schieße, das Leben
ist ja ehrlich. Das ist halt, geht halt gar nicht. Sorry, und das tut uns und dem Fußball, tut das halt leider nicht gut. Und
scheiß auf das Argument. Ajo, stell dir mal vor, Kinder. Nee, ich will Aki-Leuchtrakete abkriegen. So. Das ist so, ja. Wieso muss ich das?
Vor allen Dingen.
Also will ich das Argument auch vorantreiben. Natürlich ist das schlimm, wenn ein Kind verletzt wird. Aber ich will doch auch nicht verletzt werden. So, ich schieß nicht mit Pyro auf andere drauf. Was ist denn das für ein Scheiß? Mann, sowas kennt man von der Chaostage aus Hannover oder sowas. Ich weiß nicht, ist unser Publikum so alt, dass man die noch kennt, die Chaostage? Naja, egal. Ah ja, ich meine, ja. Das ist halt krass so. Da, ich weiß nicht. Das ist ein ganz anderes Sphäre. Und ob ich da mit Teil davon sein will, nee, will ich nicht. Ich finde es wahnsinnig toll, dass man mit Pyro unfassbar tolle Emotionen darstellen kann, viel Emotionen auslösen kann bei Leuten mit Choreografie, die allesamt kleine Kunstwerke sind, die mit also wirklich dieser beispielsweise im DFB-Pokalfinale der Teufel, der zu dem Zeitpunkt echt eine Choreografie war, die dieses Stadion noch nie gesehen hatte. Wir waren weltweit, waren wir in aller Munde gefühlt. Es gab in Brasilien ein Magazin, da waren wir auf der Titelseite. So, was zum, oder? Ist das geil oder ist das geil?
So, ja, definitiv. Aber umso schlimmer, wenn es dann halt.
Ja, genau, das passiert. Ist nämlich der Punkt. Und dann gibt es die Arschlöcher, macht's auch nicht besser. Die böse Menschen, ich lasse das drin, Sebastian. Das suche ich beim besten Willen nicht raus. Die Folge ist zu lang. Ich stehe dazu, weil ich gesagt habe, ja, ich benutze das Wort. So. Die mit Leuchtpistole in andere Blöcke schieße. So, was soll der Scheiß? Sag mir das bitte, was das soll. Was machen, wenn du nächsten Tag auf Arbeit gehst und du merkst, dass dein Chef auf immer irgendwie Verbrennung hat? War er vielleicht dann doch in dem Block? Angenommen, das kommt raus, was machst du dann? Oder du brauchst ganz dringend Elektriker bei dir daheim. Der muss absahen, er ist im Krankenhaus. Hat der Leuchtrakete ins Auge gekriegt beim Fußball. Hast du vielleicht abgeschossen? Scheiße. Was jetzt? Wie ist denn das mit Miteinanderlebe? Wie ist denn das? Ich kenn Ex-Hooligans, die haben sich früher aufs Maul gehauen, auf gut Deutsch gesagt, und treffen sich heute auf ein Bier. Erzähle natürlich, und natürlich ist nicht alles jugendfrei und nicht alles super toll. Und ich muss auch nicht alles gut finden. Aber heutzutage hauen sie sich halt nicht aufs Maul. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, definitiv.
Der Grundrespekt ist da. Und der gibt's aber ab einer gewissen Generation gefühlt immer weniger. Ich sag nicht überhaupt nicht, das stimmt nicht. Beispielsweise finde ich, dass unsere Szene durchaus ein großer positiver Punkt ist. Ahne, alles Gold, was glänzt. Ala, weil irgendjemand tanzt immer mal aus der Reihe. Aber nochmal, die Ultrabewegung an sich, also das, was beispielsweise Innenminister jetzt versuche zu demontieren, ist halt wirklich eine sehr große Jugendbewegung, die auch sehr viel Gutes macht. Da schießt nicht die Leute schießen nicht mit Leuchtrakete ständig auf sich gehen.
Alter. Ja, aber gerade bei den Ultras muss man auch sagen, dass da ja vieles auch fair zugeht. Ja, wenn du halt siehst, wenn da gerade im Derby gegen den KSC gab es ja da auch einen Sanitätereinsatz, wenn dann halt beide Ultragruppen oder beide Fankurven da dann schweigen, das wird halt auch viel zu wenig
erwähnt. Obwohl im Hinspiel es handgreiflich wurde, ja.
Genau das, wo
dann da noch der Scheißordner, ey, ich hoffe, dass der nie wieder Ordner ist, dann auch noch irgendwie Gästefans bespuckt.
Ja, all das passiert und trotzdem gibt es halt auch noch Fairness und Coolness zwischen den Szenen.
Ja, natürlich, ja. Weil lieber, und das hat Sogamo, oh Gott, ich will ihn ja gar nicht zitieren, weil es wäre, glaube ich, auch mal gut, wenn er selber darüber spricht, der Rossi. Tatsächlich, unser Stefan Roskopf hat mal im Rahmen vom Interview gesagt gehabt, dass er selbst damals als Ultra, wer es nicht weiß, er ist ja Gründungsmitglied, glaube ich, sogar von der GL, also Generation Lucifer, hat er sich schon früher viel lieber mit gegnerischen Ultras unterhalten, weil die eine Sprache sprechen. So, das ist nicht alles verfeindet. Man muss sich nicht, nur weil jemand der anderer Verein liebt oder dem folgt oder was er immer supportet, muss man demjenigen nicht hassen. Das ist Quatsch.
Ja, das siehst du aber auch bei uns, oder? Man, wir sind beide kein großer Fan von Fortuna. Trotzdem haben wir halt Wolfgang bei uns gehabt. Ja, das ist ja...
Oh, was soll ich dann sagen?
Ich finde das halt sowieso spannend, ja, dass du halt, wenn wir hier Gäste haben von anderen Fan-Podcasts haben, das sind ja immer die geilsten Gespräche so. Und trotzdem mag man den anderen Verein nicht.
Nö, und das ist aber, nochmal, das sind ja getrennte Dinge. Das eine ist ein Verein, das eine ist Fußball sozusagen, ne? Das ist eine andere Welt und das andere ist aber der Mensch. So.
Genau das.
Also ich könnte mir nie vorstellen, in der Pfalz groß zu werden und FC Bayern-Fan zu sein. Das wird mir, ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Wenn ich von Fan sein spreche, dann meine ich damit, im Verein angehöre zu wolle oder einfach für denen irgendwas zu machen, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt. Weißt du, was ich meine? Weil ich gar nicht anders kann. Ja. So, weil der Verein sucht dich aus und nicht du der Verein. So, und wenn du jetzt nur, Murphy holt sich sein Leckerli ab, alles klar,
könnt ihr machen. So.
Und wenn du jetzt hat er mich rausgeprungen, der kleine Babsack. Na, ist ja egal. Ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will oder wollt. So, wenn du Verein ums Eck hast und du kannst dich da einbringen und sowas und dann macht man das und dann ist es auch scheißegal, in welcher Scheißliga der spielt.
Ja, so sieht es nämlich aus. Von daher, ja, sind so manch neue Vereine auch ein bisschen seltsam. Naja, sei es drum.
Yes.
Jetzt geht es erstmal in die Sommerpause. Ich nehme an, die Sommerpause wird spannend, was Spekulationen angeht. Fängt ja schon an mit Wunderlich, haben wir genug beredet heute. Weil ich denke, dass die jetzt auch die Woche so die ersten oder die nächsten zwei Wochen so die ersten neuen Zugänge öffentlich werden oder bekannt gegeben werden. Dann sind wir gespannt. Meine Liga geht am 7. bis 9. August gehen sie weiter. Ist ja jetzt ein bisschen längere Pause wegen der WM. Mhm. Dann ist Ende August auch schon Pokal und Auslosung ist, glaube ich, schon am 6. Juni, also bald. Bin ich auch gespannt, was da rauskommt.
Relegationsspiele sind ja jetzt auch jetzt schon.
Ja, genau. Sind jetzt schon am Donnerstag und Freitag und dann Montag und Dienstag. Ja. Wird auch spannend. Gerade, also ich finde das Spiel Fürth gegen Rot-Weiß Essen halt echt spannend, als das.
Na, guter Freund von mir ist der Trainer bei Rot-Weiß Essen. Dem habe ich schon gesagt, ja, Alter, wird halt nichts. Schade. Und wir verstehen uns trotzdem. Das ist komisch.
Ja, gut,
also aber ich mag gesagt, ihn. Ne, sagen wir es mal so.
Und ja, da sind es, glaube ich, auch für alles, was dabei. WM werde ich, glaube ich, größtenteils ignorieren, aber.
Hey, hast du mal die Uhrzeit darin gepfiffen? Selbst wenn ich wollte. Wann soll ich denn das gucken? Wann soll ich schlafen? Wird komisch. Naja, nee, aber nochmal liebe Grüße an die Infantino, super Typ. Bester Mann. Bester Mann auf der Welt. Was aufrechteres kenne ich gar nicht.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und dann denke ich mal, werden wir uns demnächst ist ja nochmal Plätzchenschwätzchen. Da hören wir uns ja auf jeden Fall auch nochmal an dieser Stelle.
Aber erst am 7.6., weil du bist dann wieder da aus dem Urlaub. Sascha müsste wieder da sein.
Genau.
Und alle Relegationsspiele sind gelaufen und wir haben bis dahin vielleicht schon die ersten Infos, was der Kader betrifft.
Genau. Ansonsten denke ich mal, werden wir uns in der Sommerpause vielleicht irgendwann nochmal hören hier im Podcast. So ein kleines Update. Vielleicht wird es dann auch nicht so lang wie heute, weil heute war es irgendwie doch lang. Dann nochmal viele Grüße
an. Was hast denn du dir gedacht, so Saisonrückblick? So 5 Minuten und dann ist gut oder was?
So ungefähr.
Bin ich dir nicht mehr wert?
Ja, an dieser Stelle aber nochmal vielen Dank an Sebastian Zobel, dass Absolut. Du hier warst. War cool. Dann bedanken wir uns natürlich auch bei euch fürs Zuhören, für die ganze Saison, dass ihr uns so treu zugehört habt. Bei unseren Gästen bedanken wir uns, die wir diese Saison hatten. Und natürlich bedanke ich mich auch bei dir, Marc. War eine lange Saison, war irgendwie auch eine anstrengende Saison jetzt am Schluss. Irgendwie war es hier
mal schön, dass es vorbei ist, ne? Also die Saison.
Naja, jetzt am Schluss war es irgendwie schon anstrengend, trotz Klassenerhalts.
Also Sebastian, es gab einen Moment, so innerhalb der letzten 3 Spieltage, wirklich, da bekomme ich gesagt, heute kommt ja um so und so viel Uhr Fußball. So, shit, stimmt, das ist ja auch noch. Hoffentlich. Weißt du, so dieses, scheiße, stimmt.
Mir ging's Ja, mir ging zuletzt so, da hatten wir irgendwie freitags gespielt, war das ein Kiel oder so, jedenfalls hatten wir das samstags und sonntags frei, es war so cool, du hast irgendwie das ganze Wochenende gehabt, so voll ungewohnt.
Vor allem unbeschwert, also.
Ja.
Weil das greift ja einen echt schon irgendwie an, wenn man halt wieder scheiße spielen und Siege liegen lassen, einfach so, und man sieht, wie einfach es doch sein könnte.
Vor allen Dingen, wenn du dann halt auch so, wenn du weißt, du hast dann am Sonntag Betzeschwätzchen oder am Montag oder hast dann am Mittwoch wieder Unzerstörbar, dann musst du dich ja doch mal damit befassen, dann musst du ja das Spiel nochmal reinziehen und musst da noch was lesen und da noch was gucken. Das zieht dich dann immer nochmal zurück, wenn die Spiele so schlecht waren.
Ja. Ich sag mal noch zum Abschluss natürlich liebe Grüße in die Poststraße 43, Grillstation St. Ingbert. Bestes NLZ. Und lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. War gut. Sebastian war gut. Herr Zobel, bester Zobel, den ich kenne.
So sieht's aus.
Jawohl.
Und damit sage ich ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Bleibt gesund. Ich muss den richtigen Computer finden. Einen Moment, das dauert noch kurz. Alles klar, tschüss. Wow.